Keine Atempause. Der Podcast von Fundstücke.info.
Ja, hallo und willkommen bei unserem Podcast Keine Atempause, dem Podcast von Fundstücke.info. Wir haben heute wieder einen tollen Gast zu uns eingeladen. Ich denke, einige, die in und um Aschaffenburg leben, kennen ihn bestimmt. Es ist der Markus Völler vom Bananaboot.
Moin, servus.
Und mit dabei ich, Katja, und?
Und ich, der Hannes. Und ich sage auch Hallo zu dieser vermutlich hochproblematischen Folge, die heute entstehen wird, weil wenn man nicht nur Markus kennt, sondern auch Katja, dann weiß man, dass die beiden manchmal eine sehr merkwürdige Eigendynamik entwickeln zusammen.
Wir haben immer nur gute Ideen. Also ja. Ich weiß nicht, was das jetzt irgendwie für eine Anspielung sein soll schon.
Ich weiß auch nicht, wo es lang geht.
Unterstellung, bösartige Unterstellung meinerseits.
Wurde hierher gelockt und dann direkt mit sowas hier. Nee.
Markus, was machst du? Woher kennt man dich?
Ich mach's Bananaboot seit 1997. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre das jetzt mittlerweile.
Einige.
28 Jahre. Und naja, bin sternaktiv gewesen immer, sehr oft irgendwo DJ gemacht, früher ab und zu mal Konzerte veranstaltet, keine Ahnung, also bin überall aktiv, überall unterwegs.
Sehr, sehr gut. Was ist das Bananaboot, wenn man nicht zum eingeweihten Kreis gehört, was hat es damit auf sich?
Naja, das Bananaboot ist erstmal eigentlich ein Laden und ja, eigentlich war es früher mal ein Second-Hand-Laden. Mittlerweile gibt's auch neue Ware und alles mögliche gemischt. Aber ich mache da auch ganz viele andere Sachen. Also ich bin mittlerweile irgendwo angekommen, wo auch die Möglichkeit da wäre, ganz viele andere Sachen noch zu machen. Also so in dem Laden, wo ich jetzt bin, so wo wir können dort Konzerte machen oder Veranstaltungen im Garten, irgendwas.
Was? Ja. Tatsächlich hat doch schon auch mal was stattgefunden, ne? Also wir haben ja dann auch schon mal eine große Feier auf jeden Fall gehabt zum 25 Jahre
genau,
Bananaboot, glaube ich, ne? Sogar.
Genau, das wären ja jetzt vor 2 Jahren war das ja 25 Jahre. Nee, das war ja schon dann ein halbes Jahr vorbei. Das Jubiläum. Irgendwie haben wir normalerweise Dezember immer Jubiläum, haben aber im Sommer gefeiert und das war 25 Jahre Bananaboot vor 2 Jahren.
Ja.
Und ja, haben ein paar Bands gespielt, waren ein paar Leute da, ein bisschen gefeiert, war lustig,
ja.
War gut.
Hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht, war auch richtig cool, es gab Getränke, Essen, Konzerte oder ein Konzert an sich mit Bands, ja, war sehr, sehr cool.
Ja, bin ich jetzt hier der rote Faden der Gesprächsführer. Mache ich gerne. Was gibt's denn da im Bananaboot? Warum muss man denn da hingehen? Oder warum hat's denn diesen Laden gebraucht? Also wie bist du auf die Idee gekommen?
Naja, die Idee an sich vom Laden ist ja schon ganz lange her und wir waren damals einfach ein paar Leute, die Bock hatten, was zu machen irgendwie in Aschaffenburg und haben damals überlegt, ob wir eine Kneipe aufmachen oder ob wir ein Geschäft machen. Und weil ich schon früher einfach mit Flohmarkt und so ein bisschen Geld verdient habe und ein bisschen Geschäfte gemacht habe, so ein bisschen. Und dann kam mir auf die Idee, wir könnten doch eigentlich einen Second-Hand-Laden machen. Und haben damals, das war ja ein bisschen Spinnerei von uns vielleicht auch. Vielleicht waren wir einfach jung und naiv. Haben halt einfach so einen Laden aufgemacht und haben halt probiert, was geht. Also wir haben kein Geld gehabt, wir haben keine Möglichkeit gehabt, da irgendwie groß was zu machen, also wir haben einfach mit dem, was wir hatten, was gemacht und haben angefangen, da einen Laden zu machen und das hat sich alles so ein bisschen entwickelt, also wir haben schon von Anfang an da zwar so im Laden Sachen verkauft, aber wir haben auch regelmäßig dann so kleine Konzerte im Laden gemacht und Autogrammstunden und so Sachen irgendwie so ein bisschen mit Aschaffenburger Bands mehr viel zusammengearbeitet und Sachen gemacht im Laden und ja, wir sind innerhalb von 2-3 Jahren so ein bisschen gewachsen und sind dann immer größer geworden und waren erst am Dahlberg, dann waren wir in der Entengasse, dann waren wir in der Riesengasse und ja, haben da überall auch versucht, da so ein bisschen was Kulturelles vielleicht auch zu machen, also ein bisschen politisch was vielleicht auch. Wir haben Lesungen auch gemacht, haben Buchlesungen gemacht, also alles Mögliche. Cool. Also wir haben ganz viele Sachen da gemacht. Ja, das war dann halt auch so eine Entwicklung irgendwie so, die sich ja so ergeben hat. So ganz viele Leute, die da immer bei uns einfach nur abgehangen sind oder auch mal vorbeigekommen sind zum Quatschen mal kurz. Und ja, über Jahre hinweg ganz viele Veranstaltungen auch, also auch außerhalb. Also wir haben auch im Jukuts irgendwelche Konzerte veranstaltet oder irgendwelche Themenabende gemacht. Ich kann mir schon Bad Taste Party haben wir da gemacht, 2 oder 3 Mal. Ja, und
klingt ja jetzt gar nicht nach einem normalen Laden, sag ich mal.
Naja, wir wollten schon immer so ein bisschen Subkultur sein hier in Aschaffenburg, auch sowas. Und es war ja schon so, dass wir auch viel in Großstädte rum sind, so Berlin, Hamburg, irgendwo unterwegs waren. Da gab es überall so verrückte Läden und irgendwelche Leute, die sich da schwer engagiert haben, auch Sachen gemacht haben und wir fanden das alles gut. Und naja, wir haben sowas halt auch mal hier in Aschaffenburg dann gemacht, so was, wo es halt nicht unbedingt hier gab, ja.
Also im Endeffekt ja auch eure eigenen Interessen da so mit reingebracht.
Ja, ne? Das war, hat man auch Bock drauf gehabt, auf alles mehr so das zu machen, so wie es war, ja. So, das war ein bisschen schade, dass ich bin der Einzige, der davon übrig geblieben ist und der jetzt immer noch dabei ist. Ich meine, das ist jetzt schon sehr lange her und es kamen immer wieder Leute dazu und sind auch wieder Leute gegangen, die da mal so ein bisschen gearbeitet haben, ein bisschen gejobbt haben oder mitgeholfen haben immer mal und ja, ist, ich fände es auch gut, wenn jetzt wieder ein paar Leute dazukommen würden und würden was machen und Veranstaltungen vielleicht. Also jetzt gibt's ja die Möglichkeit, bei mir im Garten da was zu machen oder da im Bananenboot. Wer Lust und Laune hat, kann da gerne auch was machen. Also, ja, muss mal gucken.
Okay, also ein klarer Aufruf nach draußen, sich gerne mal beim Bananenboot blicken zu lassen und vielleicht mal an sich umzuschauen und dann vielleicht auch mit eigenen Ideen anzukommen. Ja, ja, wäre ja cool, wenn sich daraus was entwickeln würde, was da noch ergänzend dazukommt.
Also wir haben da schon ganz viele Möglichkeiten, also nicht nur das, was im Garten angeht, wir haben ganz viele Ideen und oder ich habe auch viele Ideen. Umsetzung habe ein bisschen daran, dass halt der Tag nur 24 Stunden hat.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das kennen wir ja auch.
Ja. Also es ist einfach zu wenig Zeit für alles, was man da machen könnte und ich bin jetzt auch nicht mehr 22 oder so, wo er sagen kann, ich habe Tag und Nacht Zeit für irgendwas. Es sind ganz viele Sachen dazugekommen in den letzten Jahren bei mir, so die nicht mehr so funktionieren wie damals, ja, vor 25 Jahren. Naja.
Ja.
Ja, also da, also es gibt dann jetzt quasi diesen Laden und es gibt einen Hof und irgendwie
einen Garten.
Ein Garten, ja. Und ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Das ist schlecht, wenn man der rote Faden ist.
Ja. Es gibt auch einen Keller, der ja jetzt seit ein paar Monaten auch als Proberaum dient.
Ja, also es ist ja auch, die Location war eigentlich zu groß für mich alleine, da wo ich jetzt drin bin mit dem Laden so. Und
wo bist du denn jetzt?
In der Weißenburger Straße im Hinterhof. Da war früher mal das Irish Pub. Weißenburger Straße 56 ist das so. Das Irish Pub war da ganz früher, weil Leute, die ganz lang dran denken. Also im Hof ist auch noch so ein Antikhandel, so Antikmöbelladen und es war unten im Keller war eine Flamenco-Schule. Die sind jetzt auch letztes Jahr ausgezogen und jetzt seit Januar sind Leute von Sweat eingezogen, die halt jetzt einen neuen Laden drin machen. Das Monochrom heißt es jetzt.
Ah, okay.
Und soweit ich weiß, ist da jetzt einmal donnerstags eine Woche so erstmal offen als Vereinsheim irgendwie für Vereinsmitglieder. Aber wie und was die jetzt genau machen und ob die das vermieten oder ob sie selber Veranstaltungen machen und weiß ich jetzt noch nicht so genau.
Das finden wir vielleicht dann mal in der Podcast-Folge raus mit den Sweat-Leuten. Meldet euch.
Ja. Aber das hat ja jetzt dann erstmal nichts mit dem Bananenboot zu tun. Aber direkt mit dem Bananenboot hängen halt auch diese Proberäume zusammen und natürlich auch noch ein Kunstatelier.
Ja. Kunstatelier habe ich ganz vergessen, das ist ja noch oben, ja. Also ich habe noch untervermietet als Kunstatelier oben, aber ich hab, die haben jetzt keinen Namen, ich wüsste jetzt nicht, was die hier. Oder haben die doch irgendwas mit Ratten, hatten sie
gesagt. Stimmt, stimmt.
Kunstratten war es auf jeden Fall mal, aber das war, glaube ich, auch noch eine andere Zusammensetzung.
Ja. Mhm. Ich glaube, das war noch ein bisschen anders da personell aufgestellt.
Ja, aber tatsächlich ist es ja dann schon so, dass auch kulturell eigentlich ziemlich viel da unter einem Dach passiert, ne?
Auch das untypisch für einfach nur einen Laden.
Also, was ist da los?
Wir galoppieren da jetzt auch total durch. Wir sind jetzt innerhalb eigentlich von 2-3 Minuten sind wir jetzt hier von der Gründung zum heutigen Datum gesprungen schon.
Ja, also wir haben ja auch haben so ein bisschen Entwicklung damals gehabt, ja auch so. Wir haben mit einem reinen Secondhand-Laden angefangen. Haben dann angefangen, so ein bisschen Neuware dazu zu organisieren, haben selber auch T-Shirts gedruckt und so Zeugs gemacht und Buttons selber hergestellt, die wir verkauft haben, sowas. Dann haben wir ganz viele Sachen neu, wir haben dann einen Online-Shop irgendwann mal gehabt, haben da verkauft auch und so, das hat sich so entwickelt halt alles so über die Jahre hinweg und so. Und irgendwann, als mir das alles zu viel wurde vielleicht und wir den Laden zugemacht haben, dachte ich, auf keinen Fall nochmal irgendwas mit Secondhand zu tun haben und alles, was Secondhand noch übrig geblieben ist, so abverkaufen, alles weg, Bücher, Schallplatten, alles raus und das Platz gibt einfach und Klamotten, die noch da waren, weg, alles weg und dann vielleicht noch so ein bisschen mit den Neuwaren was machen, also dass wir selber T-Shirts drucken, dass wir Buttons machen, sowas in die Richtung so. Aber mittlerweile ist es schon wieder so, dass wir einmal die Woche offen haben. Also samstags ist immer von 11 bis 18 Uhr offen und dann kommen halt schon viele Leute vorbei und die haben Bock auf Klamotten und Kram und dann muss ich jetzt doch wieder gucken, dass wir vielleicht wieder auch Sachen ankaufen, dass wir was Neues da haben oder was neu, also neue Ware quasi so oder neue Artikel, muss nichts Neues sein, was gebraucht ist, keine Ahnung.
Ja. Das wollte ich gerade sagen, weil Secondhand-Klamotten gibt's ja jetzt auch wieder.
Ja,
was ist da los?
Ja, also ich will jetzt auch alles umbauen. Eigentlich war ja der Plan da einziehen und einfach ein Lager haben und alles, was online steht, verkaufen. Und naja, jetzt habe ich halt den Plan, alles umzubauen, dass man diese Bücher und Sachen, die halt einfach jetzt im Weg rumstehen, dass das weggeräumt wird, eigene Regale bekommt und dass ich halt dann vielleicht doch wieder mehr Kleidung besorge oder irgendwelche Sachen, wo Leute halt Bock drauf haben und Nachfrage da ist.
Ja, und weil ich glaube auch jeder, der deinen Laden kennt, musste jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen innerlich lachen, zumindest ging es mir so bei der Aussage, ja, ich wollte das alles so ein bisschen weg haben, um mehr Platz zu haben und
ja,
hat nicht so gut geklappt, würde ich jetzt mal sagen.
Nee, das hat nicht funktioniert. Das kam wieder das eine zum andere so, dass immer doch wieder was Neues dazu kam, dass jemand was gebracht hat. Dann, guck mal hier, da habe ich noch was und da ist noch was. Und dann, naja, dann will ich das Zeug auch nicht wegwerfen oder will es nicht, doch nicht ablehnen. Dann nehme ich es halt doch an, sage, okay, wir probieren es mal, wir gucken, was wir draus machen können. So. Mhm.
Genau, aber das bedeutet ja im Endeffekt auch, was ich ganz cool finde tatsächlich auch an dem Laden, es gibt Sachen, wie du sagst, Neuware, die mitunter schon auch ihren Preis haben, jetzt irgendwie nicht High-Class-mäßig, aber ich glaube für einige schon auch relativ normale Preise, aber mehr kostet. Es gibt aber ja auch ganz viele Sachen, die wirklich für ein paar Euro zu haben sind oder auch tatsächlich so eine zu verschenken Kiste.
Ja, also ich versuche auch, dass das Zeugs nicht, wenn wir wirklich was bekommen, so dass es für einen angemessenen Preis ist, dass es halt okay ist für die Leute, auch dass halt auch mal Schnäppchen machen können oder so.
Ja,
das
genau.
Das muss ja nicht hier alles, geht ja nicht darum, den Leuten das Geld aus der Ärmel zu leihen irgendwie so. Das
ja.
Also so.
Aber das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, weißt du, dass es da einfach so eigentlich für jeden Geldbeutel schon auch was dabei ist irgendwo.
Also man muss ja schon sagen, es ist ja schon auch ein Laden und naja, wenn man es mal so sieht, es ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, keine Ahnung. Also es ist schon so, dass es schon schön wäre, wenn man davon so ein bisschen auch was hat, dass man nicht nur als Hobby betreibt, dieses ganze Ding. Und es ist ja auch so, dass man die Sachen kosten Geld, es kostet mich Geld oder Leute, die im Laden irgendwas anbieten, kostet's Geld und da muss normalerweise auch schon ein bisschen was hängen bleiben. Ich muss ja jeden Monat auch,
ja klar, auch Miete
zahlen,
Miete
und so. Alles, ich habe, ne, Fixkosten, und das muss irgendwie auch reinkommen, wenn es geht, sowas. Ja, da muss die Kosten müssen gedeckt sein, ja. Und wenn natürlich ein bisschen mehr ging oder geht, ist es schön, dann ist noch ein bisschen was, dass die Arbeit auch irgendwie entlohnt wird oder so, ja, und nicht nur als Hobby.
Ja, ja, klar, ja. Wenn ein bisschen was hängen bleibt, das wäre natürlich, ja, auf jeden Fall ganz gut, ne?
Ich glaube, das kennen ja alle Leute, die irgendwie unabhängig was machen jetzt, also unabhängig von irgendwelchen staatlichen oder städtischen Institutionen. Klar, man braucht Geld,
ja,
wenn man
also
irgendwas machen will.
Ich habe nie irgendwelche Förderungen bekommen oder irgendwo einen Geldgeber gehabt oder so irgendwas. Wir haben das alles irgendwie so aufgebaut. Das Einzige war, dass mir ab und zu mal Leute helfen. Und Hannes hat auch schon geholfen. Katja hat geholfen, keine Ahnung. Es gibt immer wieder mal ein paar Leute, die was helfen einfach, ja. Ob es jetzt helfen, irgendwelche T-Shirts drucken, Buttons pressen.
Ja.
Oder ja, dass wir, wenn wir im Laden da Parade gemacht haben oder Veranstaltungen, haben wir auch Hofflohmarkt ja gemacht und irgendwelche, ja, sonstige Veranstaltungen, die wir da gemacht haben, so, und dass da einfach Leute geholfen haben, das ist ganz gut.
Ja, ja. Aber ich finde, das macht es ja auch aus irgendwie, dass es ja wirklich so fast schon eine Art Gemeinschaftsprojekt auch mitunter ist, ne? Also du hast irgendwie so eine Basis geschaffen und da kommen viele dazu, die dann so Sachen ergänzen einfach, oder auch gerade diese Hoflohmärkte oder auch samstags an sich erlebe ich auch oft eher als so ein, ja, mit FreundInnen zusammenkommen, also so ein, eigentlich ein cooler Ort, um irgendwie gemeinsam Freizeit zu verbringen, um aber auch Ideen zu spinnen und ja Sachen anzugehen, ob es jetzt politisch, freizeittechnisch, hobbymäßig irgendwas ist, Kunst, sonstiges. Und das finde ich ist ja schon auch irgendwas, was eigentlich auch ein bisschen fehlen würde, ehrlich gesagt.
Ja, also es ist ja auch so ein bisschen der Plan, dass man da auch so einen Platz hat, sich zu treffen. Und jetzt ist ja aktuell, es fängt das neue Jahr an, es wird gerade ein bisschen warm, es war die ganze Zeit zu kalt, um irgendwas zu machen. Und jetzt haben wir halt angefangen, den Garten ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen was zu machen. Und jetzt soll das schon für den Frühjahr, Sommer, bis zum Herbst soll der Garten viel mehr genutzt werden. Und es wäre schon schön, wenn man da halt jede Woche irgendwie samstags irgendwas machen könnte. Wir haben jetzt auch bisschen umdekoriert oder einen Bus hingestellt und wir bauen jetzt Theke rein und ich hoffe, dass das klappt, dass wir da eine Kaffeemaschine aufstellen und wer Lust und Laune hat, kann dann samstags kommen, kann gerne Kaffee trinken gegen Spende.
Ja.
Und ja, schön, vielleicht machen wir einfach Spiele Nachmittage, vielleicht spielt da einfach mal eine Band, vielleicht legt jemand auf, vielleicht gibt's Kunst. Geplant ist, dass wir demnächst so eine Pflanzentauschbörse machen. Mal gucken, was noch so alles kommt, ja.
Ja, ja, viele verschiedene Ideen, also von allem irgendwie was dabei.
Ja, interessant auf jeden Fall. Da kann man eigentlich gleich auch einhaken und sagen, also wir haben uns ja, wann war das? Ich schätze mal so vor 1,5 Jahren haben wir uns, glaube ich, richtig kennengelernt, sage ich mal. Weil ich damals noch einen kleinen Online-Shop hatte, oder ist das sogar schon länger her? Ist das sogar schon 2,5 Jahre her? Das ist sogar 2,5 Jahre her.
Glaub schon, ja.
Hätte ich auch eher gesagt.
Ich würde auch sagen, dass das 2,5 Jahre ist.
Da habe ich selbst einen kleinen Online-Shop betrieben und habe dringend ein Impressum gebraucht und da bin ich dann auf dich zugekommen und das war auf jeden Fall ein richtig, richtig wunderbarer Moment, würde ich sagen, weil ich habe das selten erlebt, dass jemand so unvoreingenommen und so hilfsbereit einfach direkt jemandem gegenübertritt. Und ich glaube, das ist so auch so eine wichtige Komponente irgendwie, die ich jetzt in den letzten Jahren so schätzen gelernt habe, dass das Bananenboot tatsächlich ein Freiraum ist, so auf so vielen Ebenen, einfach, dass da die Sachen möglich werden, die so in anderen Zusammenhängen wahrscheinlich einfach tot diskutiert werden würden. Klar, es klappt nicht alles, es geht mal was nach hinten los, das ist, haben so Projekte einfach an sich, würde ich sagen, aber überhaupt diese Möglichkeit zu schaffen, das finde ich so sehr, sehr spannend und auch immer so interessant im Kontrast zu diesem Ladenprojekt, wo du ja selber sagst, das ist ein Unternehmen, das muss ja irgendwie auch laufen, das muss auch irgendwie Geld einbringen. Bist du, kann man das sagen, bist du vielleicht so eine Art Punk oder bist du eher so ein Selfmade Businessman?
Macher.
Ein Macher, ja. Wie man heute also, so schön sagt.
Naja, ich würde mal sagen, ich bin so eine Mischung aus allem, würde ich mal sagen. Das ist immer schwierig, glaube ich, alles unter einem Hut zu bekommen, so, ja. Es, eigentlich wäre es schon schön, wenn man da so viel Geld verdienen oder Umsatz machen würde, dass man Geld verdienen würde mit dem Laden. Das wäre schon auch eine gute Sache, vielleicht ein gutes Nebending so. Funktioniert ja auch bei vielen anderen Läden, dass es so funktioniert, dass man halt vielleicht auch ein bisschen was davon hat. Aber das ist nicht das Wichtigste, finde ich so, ja. Also ich will ja auch kein Millionär werden mit so einem Laden. Das wäre ja schön, wenn es einfach ein bisschen was abwirft und ist gut. Und wenn ich genügend Geld habe oder hätte oder genügend Umsatz machen würde, hätte ich überhaupt kein Problem damit, andere Sachen damit zu fördern oder zu finanzieren oder irgendwas. Ja, und ich glaube, ich habe ganz viele Ideen, die einfach nicht umsetzbar sind, weil da vielleicht mir das Geld einfach auch fehlt oder so. Und schön wäre es halt, wenn das mit dem Laden funktionieren würde, dass es gut läuft. Also ich meine, ich mache es ja schon lange. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da nur drauflege oder so. Ja, es ist mal gut, mal schlecht so. Das ist immer mal anders, keine Ahnung, aber es wäre halt schon schön, wenn ich da mehr Geld hätte. Das ist ja blöd, das war mal ja, dann hört sich so ein bisschen kapitalistisch an, so. Aber dass man mehr Geld hätte und.
Der Großkapitalist.
Ja, genau. Und dann könnten wir da vielleicht auch andere Projekte umsetzen und so. Und ich habe ja auch jemand eingestellt, der da arbeitet, der jeden Monat von mir Geld bekommt, auch so dafür, dass er das macht. Der wird auch nicht reich damit, aber naja, er hat ein bisschen Geld halt dadurch, ja, und naja, ich sag halt immer, wenn es gut läuft und es läuft so gut, dass wir nicht mehr mit Arbeit nachkommen, können wir vielleicht schon jemand anders noch eine Arbeit geben, ja, der auch Bock hat auf sowas, ja. Und vielleicht hat auch irgendjemand noch Bock, einfach mal so mitzuarbeiten und hat Ideen und will irgendwas machen mit uns zusammen und hätte da Bock mit einzusteigen, keine Ahnung. Und dann kann man vielleicht auch andere Ideen noch umsetzen, was man da machen kann. Also Möglichkeiten gibt's ohne Ende, was ich da machen könnte und kann auch. Nur die Umsetzung, wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden und ich schaffe einfach nicht mehr, wie was ich jetzt gerade mache. So. Ja. Und Möglichkeiten gibt's da ohne Ende, was Sachen zu machen. Ob es jetzt ums Business geht oder um Punkrock. Ja, ja. Also ist beides ja...
Punkrock-Business.
Cool. Ja, also ich meine, es geht nicht darum, irgendwelche junge Punker das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern es geht darum, vielleicht auch da Möglichkeiten zu haben und dass man halt Sachen, dass da was gibt und vielleicht auch, dass vielleicht nicht so super teuer ist alles oder keine Ahnung, dass für jeden gut ist, ja, irgendwie vielleicht...
Ja, und ich meine, was ja schon mal auf jeden Fall geil ist, es gibt ja einfach diese Basis, die da ist, ne? Also von auch Maschinen her, sage ich jetzt mal. Ob es jetzt irgendwie eine Buttonmaschine ist, die ja auch irgendwie, ne, wenn jemand sagt, ja, ich hätte voll Bock, irgendwie verschiedene Motive als Buttons zu verwirklichen, aber ich muss da halt erstmal irgendwie Kohle in so eine Maschine investieren. Das gleiche mit so Klamottendruck. Wo einfach eine gewisse Basis halt schon da ist, was ja ganz cool ist.
Wir hatten ja früher schon einen Laden, wo da so ein bisschen mehr lief, also wo da mehr passiert ist und ich habe jetzt damals nicht alles abverkauft, nicht oder alles verschenkt oder irgendwas, sondern ich habe viele Sachen einfach behalten und man kann mit vielen Sachen einfach weiterarbeiten, die schon da sind, ja, auch wenn es schon ein bisschen veraltet ist zum Teil. Zum Teil fehlen auch irgendwelche Sachen, um wieder auf das Ding zurückzukommen, auf dem Niveau, das wir damals hatten vielleicht so, aber es gibt Möglichkeiten ohne Ende, es ist ohne Ende Zeugs da. Ich meine, das sind ganz viele Sachen, die man jetzt so nicht erklären kann, was man da alles vielleicht haben, also auch mit den ganzen Sachen, Daten und irgendwelche Sachen, die wir damals schon erarbeitet haben, so. Ja, es gibt so eine Grundbasis einfach für alles so.
Ja, das habe ich damals gemerkt. Wir haben zusammen eine kleine Siebdruckwerkstatt auch eingerichtet im Bananaboot, auch in den Räumen vom Bananaboot. Und da erinnere ich mich auch sehr gerne dran, wie ich gesagt habe, und dann bringe ich dann irgendwann meine Siebdruckmaschine her, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Und dann hast du gemeint, was, Maschine brauchen wir doch gar nicht, ich habe doch hier eine. Und dann hast du irgendwie so 2-3 Kartons aufgemacht und auf einmal bist du da gestanden mit einer Siebdruckmaschine. Also, so Dinge passieren da.
was hier auch ist, ich kann mich daran erinnern, damals, als wir den Laden gemacht haben, haben wir angefangen, so Neuware dazu zu holen. So. Das war damals gar nicht so einfach, irgendwelche Händler zu finden, einfach so für die Sachen, die wir damals hatten oder auch im Laden verkauft haben, so irgendwie. Das ist auch heute zum Teil ein bisschen kompliziert. Also viele von den Händlern gibt es nicht mehr, aber es gibt noch ganz viele, die noch da sind. Und ich habe da eigentlich auch ganz gute Kontakte immer gehabt zu vielen Händlern, zu Großhändlern, so, wo man irgendwelche Sachen bestellen konnte und wo man irgendwas herbekommt. So. Nur jetzt aktuell ist es halt so, dass da nicht unbedingt tausende von Leuten in den Laden rennen und die alles leer kaufen und dann kann ich da kein Geld rein investieren, das Sachen organisieren, ja. Und das ist auch gar nicht so einfach, also da überall die Connections zu haben. Wir waren früher in Berlin und in London und also auf irgendwelche Messen gewesen und haben da irgendwelche Kontakte geknüpft zum Teil auch, ja, dass wir irgendwie an Sachen rangekommen sind, so. Dass wir irgendwelche also Kontakt zu Leuten hatte irgendwie und das europaweit oder sogar weltweit, also London-Messe waren auch Leute aus den USA, die dann so Punkrock-Klamotten verkauft haben, gab es da ganz viele Sachen so. Und ich habe noch tausende von Katalogen und irgendwelche Kontakte und Mama vor ein paar Jahren angefangen zu gucken, wen gibt's noch und wer ist noch da und wo kann man noch Sachen bestellen und kriegt noch irgendwas. Und da gibt's schon noch voll die Connections so. Ja, wir haben teilweise Mails geschrieben mit den Leuten nochmal und haben mal nachgefragt und ich bin da oft als Kunde noch registriert. Ja, so und meine Möglichkeiten hätten wir ohne Ende bei uns im Laden oder bei mir, ja, so was ich machen könnte und wo was geht. So, aber keine Ahnung, ob ich das alles doch wieder so beleben will. Also Bock hätte schon drauf, aber alleine schaffe ich es halt nicht.
Ja, es ist halt ein Riesenaufwand.
Es war so viele Sachen.
Da braucht man sich keine Illusionen machen. Wie gesagt, ich habe ja nur in einen Bruchteil von dieser Arbeit reingeschnuppert mit einem winzigen Online-Shop. So, das ist wirklich Aufwand.
Ja, also es war ja auch so, wir haben ja so viele verschiedene Sachen gehabt. Also wir haben halt Bücher, Secondhand haben wir ja alles angefangen mit Bücher, Schallplatten, CDs, also damals waren CDs noch mehr angesagt. Wir haben auch Videokassetten und DVDs gehabt, Comics, und halt Klamotten. Und irgendwie hat sich das ja so entwickelt, dass wir halt gesagt haben, okay, Bücher, dann sind wir halt auch mal auf die Buchmesse gefahren, haben mal geguckt, ob es da ein paar Buchverlage gibt, die vielleicht auch so aus dem Punkrock-Bereich sind oder irgendwie so politisch was gemacht haben, wo wir gut fanden. Und dann haben wir zum Teil auch so Sachen bestellt oder bekommen von irgendwelchen Verlage oder von irgendwoher so, die dazu gepasst haben, so thematisch, ja. Oder dann haben wir geguckt nach so Schallplatten, dann haben wir angefangen, Connections zu knüpfen zu irgendwelche Plattenlabels. Und hatten ganz viele verschiedene Plattenlabels, wo wir Platten bestellt haben. Und dann haben wir also nicht nur Secondhand-Platten, sondern auch neue Platten gehabt und so. Und Klamotten, das war ja so, wir hatten halt Klamotten und irgendwie war die Nachfrage nach halt Klamotten bestimmter Art einfach da. Also ob das Bandshirts waren oder ob das irgendwelche, so, ich kann mich erinnern, so Lederjacken haben wir bestellt aus, keine Ahnung wo, England oder irgendwo oder. Und dass wir sowas halt besorgt haben, das war so, also Punkrock-Zeugs war halt auch so, wo du halt schwierig drangekommen bist. Also Secondhand wäre natürlich viel cooler, aber oft ist man einfach an das Zeugs nicht mehr rangekommen. Das hat irgendwann mal so einen Break gegeben, wo man nicht mehr so viele Secondhand-Sachen bekommen hat, die cool waren einfach so. Ja. Oder die so aus dieser Richtung Punkrock oder so in dem Style irgendwo kamen, so alternativ.
Ja.
Und dann haben wir halt viele Sachen neu dazu gekauft. Also das ist vielleicht auch ein Grund, warum es neu war. Und dann diese Buttonmaschinen, dass wir eine Buttonmaschine gekauft haben, war ja dann auch so, dass wir halt gedacht haben, ja, da gibt gar nicht alles an Button, was wir wollen. Wo kriegt man sowas her? Man muss es selber machen einfach. Und dann haben wir das angefangen, selber zu machen. Oder T-Shirts, dass wir T-Shirts dann selber gedruckt haben. Das war jetzt nicht nur so, dass wir für irgendwelche Bands Shirts gedruckt haben oder für Festivals, Veranstalter. Sondern wir haben auch selber Motive gemacht. Und auch Motive, die man halt nicht bekommen hat, haben wir dann selbst was draus gemacht und haben das halt dann selbst also hergestellt, dass man halt was hat, dass man sagt, okay, T-Shirts ohne Aufdruck kriegen wir und dann müssen wir nur noch gucken, wie kriegen wir den Aufdruck drauf und so. Dann haben wir halt so Maschinen dazu gekauft oder so Material, was man halt braucht dafür. So.
Also im Endeffekt hat sich ja dieser DIY-Gedanke von der Idee an sich bis auch heute noch, ne, in der Umsetzung, zieht er sich ja ziemlich durch.
Also ich fände es gut, wenn man da viel mehr machen würde, so eigenes Zeugs oder eigene Sachen, so eigene Ideen umsetzen, eigene Sachen irgendwie. Es ist halt schwierig mit der Umsetzung, weil jetzt viel Arbeit macht alles, glaube ich.
Ja,
das Ganze.
Ja, auf jeden Fall.
Gut,
ja.
Und als ihr mal noch personell, nenne ich es jetzt mal, besser aufgestellt wart, habt ihr ja wirklich auch auf aktuelle Themen sehr zeitnah reagiert.
Ja, immer. Meinst du Bruno denn?
Natürlich meine ich Bruno, den Problembären.
Also es gibt nicht nur in Aschaffenburg einen Problembär, der so heißt. Es gab mal Anfang der 2000er einen Problembär, der Bruno, der irgendwo in den Alpen abgeschossen wurde, keine Ahnung, der aus Italien nach Bayern kam und dann...
Also ich glaube, man muss das für die jüngeren Hörer auch ein bisschen erklären. Also das war tatsächlich ein Bär. Also ein echter Braunbär, der nach Bayern quasi illegal eingewandert ist und dann erschossen worden ist.
Ja,
wurde zum Abschluss freigegeben und dann auch erlegt.
Das war unser größter Verkaufsschlager am T-Shirt. So, ich weiß gar nicht, wie viele wir davon verkauft haben. Es war auf jeden Fall so, dass wir damals, es war ein großes Thema, es war jeden Tag eine Nachricht, dass Bruno der Bär irgendwo in den Alpen rumläuft und Leute belästigt.
Also ähnlich wie der bei uns hier.
Ähnlich wie der in Aschaffenburg. Ja. Aber auf jeden Fall hatte Bruno der Bär, der wurde halt so genannt damals, ja, ist da irgendwo in den Alpen rumgeirrt und wurde halt dann irgendwann abgeschossen. Und naja, einer damalige Mitarbeiter, oder der im Laden mitgemacht hat, der hat die Idee gehabt, naja, machen wir doch ein T-Shirt raus. Hat das direkt bei eBay oder irgendwo online gestellt, ja. Mhm. Und das war innerhalb von über Nacht ausverkauft und dann am nächsten Tag haben die ganz viele online gestellt und dann waren die auf einmal auch alle ausverkauft. Und dann wussten wir wieso, weil das irgendwie bei RTL explosiv wurden sein T-Shirt gezeigt. War unser T-Shirt zu sehen. So.
Man muss auch dazu sagen, wir haben ja praktisch ein T-Shirt, ist es glaube ich, haben wir nachproduziert dann irgendwann.
Ja, die Vorlage gibt es noch dafür. Man kann das noch jederzeit wieder unendlich oft nachmachen.
Also
oder auch anpassen auf den regionalen Bezug.
Ja.
Weil das ja ein Podcast ist, ich glaube, da muss man das noch so ein bisschen beschreiben. Also auf dem T-Shirt war im Endeffekt die Silhouette von einem Bär mit einem Fadenkreuz drauf und dann, was stand drauf? Rest in Peace,
ja,
Bruno.
Genau.
Das ist, glaube ich, das Ding gewesen, ja.
Bruno der Bär, ja. Das war ein großes Ding. Also es gab öfters mal so Dinge, wo man gesagt hat, warum geht das jetzt auf einmal so? Und also wir haben ziemlich schnell immer reagiert. Also es war auch so ein Ding, wo man eigentlich, damals hat man halt die Möglichkeit, da waren zwei Leute, die mitgearbeitet haben im Laden, die waren so Grafiker und wir haben eigentlich öfters mal zusammengesessen, Ideen gesammelt und dann einfach mal schnell was umgesetzt. Das ging dann einfach unproblematisch.
Ja, für die T-Shirt-Nerds könnte man auch dazu sagen, ihr habt geblottet viel, ja, vor allem, ne? Also das ging, das geht relativ flott, das geht relativ unproblematisch und ja, ist jetzt nicht so aufwendig wie Siebdruck oder sonst irgendwas und wirklich schöne Ergebnisse kann man damit erzielen, ja.
Ja, und da kann man halt auch Einzelstücke machen und kleine Auflagen, ja, oder so, ja, das ist halt das Gute. Weil wenn man Siebdruck macht, ist schon ein bisschen aufwendiger und dann lohnt es halt nicht, wegen drei T-Shirts was anzufangen, ja. Wäre zu aufwendig.
Wie sieht es denn aus, weil du auch so über Connections und so weiter gesprochen hast, ist das alles noch so relevant heute mit dem ganzen Online-Shopping und Amazon und eBay und was weiß ich? Also ist das noch so relevant, wie das früher bei euch war?
Naja, ich glaube, es ist immer nicht einfach, eine Firma zu finden, mit der man zusammenarbeiten kann. Man findet schon Firmen und so, und aber es ist jetzt nicht, ich kann es nicht so richtig sagen, wie es jetzt ist. Damals war es echt schwierig, weil du hast einfach nicht so viel im Internet, so viel Internet wie heute gab es damals nicht. Das halt.
Ja.
Wir haben nach Sachen gesucht, jetzt schon aktuell auch, so, wo man gesagt hat, wir brauchen irgendwelche Dinge, und manche Sachen kriegt man einfach und manche Sachen kriegt man nicht so einfach. Das ist so ein bisschen, und ja. Also was natürlich einfacher ist, ist, dass halt viele Sachen viel einfach mehr verfügbar sind. Und früher war es halt schwieriger. So eine Buttonmaschine musstest halt aus den USA bestellen und heute kriegst du halt hier auch. Und irgendjemand verkauft es vielleicht auch gebraucht, irgendwie sowas. So ähnlich wie bei Bücher, ja, oder Schallplatten. Wenn du irgendeine Schallplatte früher gesucht hast, bist du in einen Plattenladen gegangen, hast gesucht, und Heute guckst du bei irgendeinem Online-Portal, also wir verkaufen bei Discogs und bei Amazon, dann guckst du einfach irgendwo nach und dann findest du die Platte. Und wenn du Bock hast, das Geld zu bezahlen, kriegst du die Platte, ja?
Ja, ja.
Ja, oder Bücher, Bücher, es war, also Bücher gab's schon damals vor 20 Jahren oder so, gab's da schon Probleme, so, dass alle Bücherläden gesagt haben, es geht nichts mehr mit Bücher, weil du halt einfach überall alles zur Verfügung hast, ja. Also ich hatte Bekannte, der ein Bücherantiquariat hatte und der hat gesagt, früher warst du also, musst halt suchen in irgendwelchen Bücherantiquariaten, dass du halt irgendwo ein Buch gefunden hast und heute gehst du halt online und zack, findest du es halt und das ist halt auch zur Verfügung. Früher hast du halt das Buch vielleicht einmal in irgendeinem Buchladen gefunden und heute ist es so, dass es irgendwo jemand, weiß Gott wo auf der Welt, irgendwo eine Kiste voll von Büchern findet und dann gibt's halt oft das Buch, ja.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, könnte man sagen, das ist eine gute Entwicklung?
Teils, würde ich sagen. Also das ist natürlich cool, dass man alles zur Verfügung hat und eine gute Möglichkeit hat, Sachen zu bekommen. Aber ich glaube, für so Händler, die wie diesen Bücherladen oder wenn du so mit Büchern früher gehandelt hast, dann hast du halt irgendwann mal was vorbei. Glaube ich, ja. So mit diesen, ja, mit diesen Dealereien, keine Ahnung. Also ja, was ich halt jetzt auch sehe, ist ja auch, das Problem ist, mein Online-Shop ist, ja, wir versuchen das natürlich so gut wie möglich zu machen. Wir haben, sind ja jetzt nicht so super Profis und musst halt viel, viel Arbeit reinstecken, wenn du einen Online-Shop machst. Und wenn es ein Online-Shop sein soll, den man gut findet, musst du noch mehr Arbeit reinstecken. Und die ganzen großen, keine Ahnung, es gibt ja Versandhäuser und irgendwelche andere Dinge, ob das jetzt diese ganzen Portale sind, die stecken einen Haufen Geld dafür rein, dass sie halt gefunden werden. Die zahlen halt an, ja, Google, klar, oder an irgendwelche Unternehmen einen Haufen Geld, die das optimieren oder dass du einfach am Suchergebnis oben drin bist, ja, das so, wo du Geld zahlst, da brauchst du halt Kohle.
Ja, ja, und sowas wie Amazon ist ja auch allgegenwärtig, also ja, das kann man ja nicht wegdiskutieren.
Ja,
also,
ja, klar. Und ich meine, das sind ja die Top-Seller, keine Ahnung. Es gibt noch ein paar andere kleine Online-Shop-Sachen, wo du halt auch so Sachen kriegst, die man bei uns kriegt. Und naja, als wir vor 3 Jahren angefangen haben, unseren neuen Online-Shop online zu stellen, hatten wir uns bei Google auf Seite 30 irgendwo als Bananenboot irgendwo, keine Ahnung, wo gefunden. So, wenn du Bananenboot eingegeben hast, hast du uns einfach nicht gefunden. Das war total schwierig. Ja. Und wir haben es jetzt innerhalb von 3 Jahren geschafft, dass wir halt jetzt, wenn du Bananenboot eingibst, also musst du nicht mal Aschaffenburg dazu schreiben, einfach nur Bananenboot. Und da bist du mittlerweile, sind wir auf der ersten Seite von drin so. Aber wenn jetzt jemand einen Artikel eingibt, den es bei uns zu kaufen gibt, ob es jetzt irgendwelche Aufnäher sind, da haben wir ja von ganz vielen Bands Aufnäher oder ja, Bandshirts, egal, wenn du dann einen Namen eingibst, ob du jetzt Iron Maiden oder Ramones eingibst, Ramones T-Shirt, werden wir nicht gefunden, dann sind einfach welche da, die einen Haufen Geld zahlen dafür, dass die halt vorne sind.
Ja, oder natürlich auch wahrscheinlich öfter angeklickt werden durch die Größe und so, ja, weiter. Das spielt dann natürlich auch alles eine Rolle, ne? Ja, das, so ist das im Kapitalismus. Gnadenloser, ja, Konkurrenzkampf.
Genau. Gnadenloser.
Ja, nein, also ich lache da jetzt natürlich drüber, aber es ist nun einmal so. Mir ist da jetzt noch was eingefallen, und zwar, wenn wir da jetzt sowieso reden über so Online-Shops und so weiter. Ich hab mal die These gehört, dass es keine Subkulturen eigentlich mehr gibt, weil das die ganzen Dinger, die man so braucht, um sich einer Subkultur zugehörig zu fühlen, Klamotten, Musik und so weiter, weil man das heute eigentlich alles im Internet bestellen kann und man niemanden kennen muss. Man muss niemanden kennen, man muss keine Orte kennen, man muss keine Connections haben und dass so diese ganze, das Gemeinschaftliche praktisch in der Subkultur gestorben ist und damit auch die Subkultur.
Ja, also ich höre das jetzt erstmal, was du da sagst, das ist aber schon, da ist was da dran, so, ja, wenn das ist ganz klar. Also ich kann mich dran erinnern, vor so 25 Jahren irgendwann mal, wenn man da unterwegs war, wenn ich unterwegs war, egal in welcher Stadt, ob ich jetzt in Amsterdam war, in Budapest, in Madrid, keine Ahnung, wo auch immer, Barcelona, Berlin, egal, wo du in Europa unterwegs warst, bist du halt in irgendwelche verrückten Läden reingegangen, hast halt da irgendwelche Sachen gesucht und oft war es ja so, dass du Sachen nur zufällig gefunden hast. Also so ähnlich wie mit diesen Büchern, wo ich gesagt habe, wo man dann so Früher musstest du halt einfach danach suchen, dass du irgendwas gefunden hast, wo ein bisschen verrückter war oder irgendwas. Und heute, ja, ist so, dass du halt das einfach, wenn du was suchst, dann musst du nur lang genug im Internet rumsuchen, findest du das irgendwas, was du suchst. Auch egal, wie verrückt es ist, ja. Und wenn es nur in die Richtung geht, irgendwie so, ja, dass du irgendwas findest. Und also ich fand das schon ein bisschen interessanter. Neulich war jemand im Laden und gemeint, oh, schön, dass man noch so urbane Läden findet, sowas, ja. Das ist so ein bisschen so. Ja, das ist danach schon so ein bisschen entdecken und suchen, irgendwie so auf Schatzsuche gehen, so ein bisschen gucken, was gibt's denn da, was ist denn da und so. Und vielleicht trifft man danach so ein paar verrückte Leute und so, das ist ja ganz gut. So,
ja, klar, auf jeden Fall. Verrückte Leute trifft man da immer.
Davon mangelt's nicht, würde ich sagen.
Also dafür waren wir schon immer ein Magnet, dass wir so ein bisschen verrückte Leute da hatten. Also es war immer, ist ja auch cool, ist ja witzig, ja. Also ist ja auch, die Welt ist ja viel lustiger, wenn es ein paar verrückte Leute gibt. So, ja. Muss ja immer geben. Cool, so. Ja. Und also ich fände es halt voll cool, wenn wir es hinkriegen würden, dass wir vielleicht dieses Jahr im Sommer mehr so als Treffpunkt auch da sind, einfach so samstags, wenn jemand Bock hat, irgendwo hinzugehen, weiß nicht wohin, kann sich einfach bei uns im Garten setzen, ein bisschen so und vielleicht auch mal einen Kaffee trinken oder eine Cola oder so, ja. Geht nicht darum, sich zu betrinken, da irgendwo sind, einfach irgendwo ein bisschen abhängen, ein bisschen vielleicht auch Leute treffen, vielleicht auch mal was Verrücktes erleben, keine Ahnung, oder Spaß haben, ich weiß nicht.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall an sehr viele schöne Abende letztes Jahr im Sommer mit Grillen und Feuertonne dann, als es dunkel geworden ist.
Ja.
Und das sind auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schöne Momente auch einfach gewesen.
Ja, mal gucken, also es ist ja jetzt, hat sich ein bisschen was verändert dadurch, dass die Leute von Sweat, also diesen neuen Club aufgemacht haben, das Monochrom jetzt so. Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung das geht, wie viele Veranstaltungen die machen werden, was da noch passieren wird. Also die brauchen auch ein bisschen Raum in dem Garten wahrscheinlich so für ihre Gäste zum Rauchen oder überhaupt zum vielleicht mal ein bisschen frische Luft schnappen, wenn das sowas ist. Ja, so. Ja. Und ich habe keine Ahnung, ob da große Veranstaltungen laufen werden. Also die hatten schon ein paar Ideen, was da passieren könnte. Mhm. Also ich oder wir hatten schon gute Ideen, was da im Garten passiert. Und es wäre halt schon cool, wenn sich da ein bisschen was etablieren würde, ja.
Ja, es sind ja auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten, so als Begegnungsstätte, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja. Ah. Ja, und genau, vielleicht ist es ja auch wieder so ein bisschen zurück zu so Dinge, so ein bisschen was entdecken. Ich meine, bei mir im Laden ist auch so, dass ganz viele Sachen da sind, die nicht im Online-Shop stehen, die man nicht so im Internet findet, sondern da muss man einfach mal reingehen, gucken, was ist denn da. Also es lohnt sich nicht, sowas online zu stellen. Es sind vielleicht auch Einzelstücke oder es sind irgendwelche Sachen, die irgendwo noch in irgendeiner Kiste auftauchen, die man noch irgendwo findet, so, oder so kleine Schatzsuche noch machen, so.
Ja. Und das ist ja auch das Schöne und das ist auch was ich ganz oft vermisse. So beim Online-Shoppen, was man natürlich dann doch hier und da dann doch mal macht, einfach eben, weil es heute einfach so ist, an manche Sachen kommst du halt einfach gar nicht mehr. Aber ich genieße das auf jeden Fall, dass es da noch irgendwie diesen Gegenentwurf gibt, diesen zum Anfassen, einfach zum Anfassen und zum Begegnen und so weiter. Und ja.
Ja, und ich finde wirklich auch dieses Entdecken, Schatzsuche, dass es nicht alles so, ja, fast steril ist, wie man das jetzt so aus diesen ganzen Ketten und so kennt, ne? Also wo es auch überall gleich ist und man kommt rein.
Es ist ein herrliches Chaos.
Ja, genau.
Ja, also ich finde ja auch, dass es auf jeden Fall diese Ketten, das ist ja ganz schlimm. Also es ist ja alles so eine Gleichschaltung für mich, so immer so alle das gleiche Scheiß irgendwie so. Wenn man durch ganze Fußgängerzonen geht, egal ob jetzt in München, in Köln oder in Hamburg durch die Fußgängerzone gehst oder auch kleinere Städte. Wenn du irgendwo durch die Fußgängerzone gehst, hast du überall die Ketten und hast überall die gleichen Läden und überall denselben Scheiß irgendwie
Ja, stimmt. Das sieht wirklich überall gleich aus.
Ja. Und ich fand es ja früher schon ganz cool, wenn, also egal, wo ich jetzt war, wenn man irgendwo, ob man jetzt in Amsterdam, hatte ich schon mal erwähnt, jetzt gerade Amsterdam waren oder in Hamburg oder Berlin, in Budapest, in Wien, egal, wo wir waren, wenn man in Prag war, kann ich noch daran erinnern, so, wenn da irgendwie Flohmarkt war, sind wir auf den Flohmarkt gegangen und haben da geguckt, was gibt's denn da?
Ja.
Und haben dann immer irgendwelche Sachen eingekauft. Und da haben wir immer irgendein verrücktes Zeugs gefunden, irgendwelche Klamotten, Schallplatten oder irgendein Kram, wo man bei uns gar nicht kriegt vielleicht auch. Ja.
Und
haben das eingekauft, haben das mitgenommen und bei uns in den Laden gestellt. Das ist einfach, was da war so. Und mir war es immer wichtig, irgendwelche verrückte Sachen zu haben. Irgendwann so ein bisschen so, wo man sagt, ey, das ist ja krass, was ist das hier, hör gerade so.
Ja, ja.
Das war mir immer wichtig, so ein bisschen. Und ich will das auch weitermachen so. Und ich komm gerade nicht dazu, wieder so rumzustöbern. Und ich glaube, wenn man sowas macht, regelmäßig macht, dann findet man auch wirklich cooles Zeugs noch, wenn man das auf die Reihe kriegt, auf Flohmärkte zu gehen oder bei Haushaltsauflösungen oder so mal zu gucken, so. Dann findet man noch so kleine Schätze irgendwie. Ja. Aber so im Internet, wenn man diese ganz normale Sachen immer bestellt, dann kriegt man immer nur den gleichen Scheiß, ja.
Ja, das stimmt.
So, und naja, das ist ja auch bei uns jetzt, dass wir halt gesagt haben, wir machen jetzt wieder Buttons ohne Ende, gerade aktuell so, war ja auch so ein bisschen die Idee dahin, dass wir sagen, dass wir gesagt haben, wir machen Buttons, die keiner hat oder so, oder die man nicht so einfach bekommt. Ich meine, vielleicht ein paar eigene Ideen entwickeln und irgendwas machen und dann entdecken die Leute vielleicht auch mal was, wo sie nicht irgendwo einfach so kaufen können, ja.
Ich glaube, das, was niemand sonst hat, das ist auch ein guter Punkt. Das ist der Martin, der heute leider nicht da sein kann. Gute Besserung an der Stelle auch nochmal.
Ja.
Der erzählt ja auch immer davon, dass er sich früher bei dir im Laden auch die CDs und so weiter von regionalen Bands gekauft hat. Und das ist ja zum Teil auch immer noch so, dass du von lokalen Bands Tonträger halt im Laden hast, was ich sehr, sehr cool finde. Auch da wieder, dass das so unproblematisch läuft einfach. Also das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, meiner Meinung nach.
Ja, also ich glaube, ich würde es auch gerne noch ein bisschen weiter wieder ausbauen. Also es war früher ja auch so, dass wir wirklich Kontakt und zu allen möglichen regionalen Bands hatten, die aus Aschaffenburg und Umgebung waren. Die konnten uns einfach ihre CDs vorbeibringen oder ihre Schallplatten, konnten die bei uns in den Laden stellen oder damals noch Kassetten sogar. Konnten die einfach bei uns in den Laden stellen und gibt's, konnten die uns geben.
Immer noch, oder?
Ja, also, wieder, also, ist total in, ja.
Ja.
Also die Leute konnten die einfach bei uns abstellen und konnten halt sagen, hier gibt's das Zeug jetzt in Bananenbutt zu kaufen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir, glaube ich, so einer der einzigen Läden waren, die wirklich alles hatten. Wir hatten wirklich super viele Bands und das war dann schon bekannt auch, dass wir das einfach hatten, das Zeug.
Ja.
Mittlerweile ist halt auch so, dass es noch ein paar andere Läden in Aschaffenburg gibt. Es gibt ja noch andere Plattenladen, die verkaufen auch immer regionale Sachen. Aber was wir zum Beispiel noch haben, was die wahrscheinlich nicht mehr haben, sind wirklich so ein paar Sachen noch, die schon so alt sind, die schon von vor 20 Jahren sind. Da sind noch ein paar Reste übrig geblieben und so.
Ja.
Wenn da jemand noch irgendeine alte Band so auf dem Schirm hat und hat Bock drauf die CD, dann kann er es bei uns vielleicht nochmal.
Auch da wieder das Thema Schatzsuche.
Ja, genau. Stimmt, so viel zum Schatzsuchen.
Ja.
Ja, auch das auf jeden Fall eine schöne Idee. Ja, ich glaube auch da heute geht einfach sehr viel über Bandcamp und wie die ganzen Plattformen halt eben heißen, dass dann sich eher darauf irgendwie gestürzt wird. Ja.
Aber ich finde, es ist ja auch so ein cooles Zusammenspiel, ne, dass du zum einen ja diese Tonträger im Laden hast und da verkauft werden können, was für dich ja cool ist, aber auch für die Bands und dann wiederum ja auch zum Beispiel bei dem großen Bananaboot-Fest ja dann auch die entsprechenden Bands bei dir auch im Hof gespielt haben.
Ja, das ist ganz gut,
also auch da so die Connection einfach da ist.
Das hatten wir ja früher auch schon immer. Das waren ja immer so, wir hatten ja Kontakt zu fast jeder Band hier in Aschaffenburg, die es damals gab so und wir haben öfters mal irgendwelche Feste gemacht oder Partys und dann haben auch solche Bands gespielt, die halt da bei unserem Laden halt ihre CDs verkauft haben oder ihre Platten.
Ja.
Und zu denen haben wir einfach Kontakt gehabt oder gab es auch Leute, die dann da von den Bands, vielleicht hat jemand ein Buch geschrieben und hat dann einfach mal eine Lesung im Laden gemacht.
Mhm.
Dann gab es das Buch halt auch bei uns im Laden zu kaufen und sowas. Ja. Das, also war schon ganz cool immer. Auch, also das war mir auch wichtig, dass so eine Zusammenarbeit da war, dass wir ja gesagt haben, ihr fördert uns und wir fördern euch dafür. Mhm. Ja. Das, also wir tun das so auf gegenseitig halt.
Das eben war gut, das Zusammenspiel in Subkulturen eben. Ne?
Ja.
Ja, original.
Ja.
Original.
Ja, also da könnte meiner Meinung nach auch mehr passieren noch und so, ja. Wir könnten noch viel mehr zusammenarbeiten und wir haben damals ja auch echt gut zusammengearbeitet und wir hatten zu ganz viele andere Organisationen, Läden und Veranstalter von irgendwelchen Konzerten oder Konzertreihen oder von Festivals hatten wir ganz gute Kontakte immer gehabt, waren wir immer verknüpft, wir haben Vorverkauf für viele gemacht, wir haben immer irgendwie zusammengearbeitet. Ja.
Also auch da der Aufruf im Endeffekt, ja, gerne auf gerne dich zuzukommen und mal
Aufruf diese ja. Folge.
Ja, ja, super. Also
müssen
ich
wir vielleicht mit Werbung
können nochmal zum Schluss nochmal zusammenfassen, was wir alles ja, genau. vorhaben, was alles möglich wäre und so, ne? Und noch ein paar Aufrufe starten zum Schluss hin so.
Ja, also einfach alle sich melden beim Völler.
Egal was ihr macht, egal was ihr machen wollt.
Ja, egal.
Meldet euch beim Völler.
Kann das sein, dass wir vielleicht einfach aus der Zeit gefallen sind? Jetzt mal eine steile These, so. Das sind immer wieder so die Sachen oder auch so die Fragen, die ich mir selber so stelle. Sind wir vielleicht einfach nur alt und irgendwie braucht man das nicht mehr? Eben auch so diesen sozialen Rahmen, das lokale Band supporten, das nicht bei Amazon kaufen.
Naja, vielleicht sollte man so einen Podcast nochmal demnächst machen mit so zwei Youngster zusammen, ja, so dass wir ein paar von denen, zu denen wir da Kontakt haben, zu den Jungen mal vielleicht, dass man die mal zuholt. Wir treffen uns einfach mal am Bananenboden, reden mal darüber, wo es nur um das Thema geht, ist mit so einem Laden oder mit dem ganzen Konzept, das wir halt hier haben, so sind wir da zu alt, also ist es veraltet alles, ja. Muss man neue Sachen machen, aber ich glaube, es ist gar nicht so. Das ist schon wieder total innen. Die Leute kaufen Secondhand. Wenn man diesen Urban-Markt sieht, die in meinem alten Laden sind, die Leute, da sind ja ganz viele junge Leute, die da mit irgendwie dabei sind und so und die sich da freuen, dass sowas gibt, ja. Und so ähnlich ist es ja bei uns eigentlich einfach auch. Ich bin vielleicht ein bisschen zu alt für die, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt, ja. Also, mir kann ja mit denen mal echt, wir machen mal einfach bei mir am Laden mal so einen Podcast und mit paar Jungen zusammen diskutieren, mal so dass man mal zu viert, fünf zusammensitzt, ja.
Finde ich auch eine schöne Idee auf jeden Fall. Und, ich glaube auch, auf der einen Seite habe ich manchmal das Gefühl, aus der Zeit gefallen zu sein. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, es gibt das Bedürfnis. Es gibt gerade das Bedürfnis von jungen Leuten, zusammenzukommen, sich irgendwie auszuprobieren, ja?
Naja, ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, da hat Böhmermann doch über so das Thema Vereinsamung oder so, eine Sendung gemacht und so, ja, das ist ja schon so, dass ich glaube, die Leute wieder Bock haben, zusammenzuschließen, ein bisschen was zusammenzumachen und nicht nur alleine daheim sitzen und Podcasts aufnehmen und keine Ahnung, oder vorm Computer hocken und zocken oder irgend sowas, sondern dass man vielleicht doch auch Bock hat, sich mal wirklich zu treffen. Vielleicht fehlen auch die Möglichkeiten dazu und dass sich das einfach so entwickelt hat und hat keiner mehr Bock, da was zu organisieren und jetzt muss man halt, dann machen wir es eben, keine Ahnung.
Das glaube ich, dass das auch tatsächlich ein Problem ist, auch gerade ein Problem des modernen Kapitalismus tatsächlich, mal so ein bisschen Kapitalismuskritik auch reinzubringen, der ja im Endeffekt auch so öffentliche Orte nicht irgendwie fördert oder so, der ja auch gar kein Interesse hat, da dass Leute auf irgendwie so einer Ebene zusammenkommen, auf so einer auch
zumindest nicht, wenn irgendwie ein Mehrwert dabei produziert werden kann, ne? Oder so eine Verwertbarkeit an sich der Orte irgendwie möglich ist.
Ja.
Also ich glaube tatsächlich auch, dass auch gerade nochmal seit Corona das Thema Einsamkeit eine ganz große Rolle spielt. Denke auch gerade im Kapitalismus ist es ja auch einfach eine Sache, die tatsächlich auch immanent ist und auch befördert wird. Und ich glaube, da sind auch ganz viele Orte einfach auch weggebrochen. Und da sind wir eigentlich auch wieder so bei dem Thema, wo wir jetzt auch in den Podcasts, wo es um die Jui ging, im Endeffekt ja auch das Thema so ein bisschen angeschnitten hatten. Diese Orte, die es einfach braucht, auch gerade für Jugendliche, aber auch Erwachsene, wo man zusammenkommen kann, wo wir auch so die Kritik dann auch im Podcast kam, dass da auch zum Beispiel eine Stadt eigentlich so diesen Auftrag oder diese Aufgabe, so Orte zu schaffen, ja auch ein bisschen abgewälzt hatte.
Naja, solche Orte, die kosten halt alle auch Geld. Ja, und das hat ja eigentlich jetzt da kommt nichts raus hinten so. Also längerfristig schon, aber so kurzfristig hat man nichts davon, wenn man sowas macht, ja. Und das ist so ein bisschen das, was ich kritisieren würde, ja. Also da muss man, ja, wie gesagt, die Städte, die haben keinen Bock mehr auf sowas oder viele Leute, das bindet einfach viel Kohle. Ich meine, sieht man ja auch hier in Aschaffenburg, da wird ein Haufen Geld oder wurde immer, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aktuell aussieht, weil da gibt es ja auch irgendwie Probleme im Jugendzentrum und so und ich weiß nicht, ob es auch an der Gelder liegt einfach oder was los ist, ja. Also du hast halt einfach diese Orte, wenn du sowas schaffst oder hast, musst du Geld in die Hand nehmen eigentlich.
Ja.
Dass das funktioniert gut. Ja.
Und ich glaube aber auch nochmal dieses, dass ganz viele Orte, die auch so von vom Städtischen her einfach bereitgestellt werden, schon auch gewisse Grenzen haben, was so die eigene Mitwirkung irgendwie angeht. Ne? Also gerade so dieses DIY kenne ich schon auch eher so, dass mitunter auch viel gebremst wird oder viel auch einfach gar nicht möglich ist, gerade als junger Mensch irgendwie dann mitzugestalten, in welcher Form man eigene Ideen einbringen und auch umsetzen kann.
Ja, ich glaube, das ist ja ganz klar. Also so gerade, wenn man jetzt eben auch so Antikapitalismus ins Spiel bringt oder Antifaschismus, haben staatliche oder städtische Strukturen natürlich nicht so das Interesse dran, da jetzt wirklich widerständische Nester irgendwie in der eigenen Stadt irgendwie aufzubauen. Und ich glaube, das muss man auch ganz realistisch sehen und da auch eben drauf beharren, auch unabhängig zu sein und sich da nicht in irgendeinen...
Also ich glaube, es wäre mir auch wichtig, dass ich nicht jedes Jahr irgendwelche Fördergelder von der Stadt bekommen würde und die mir dann vorschreiben, was ich da zu machen habe oder nicht zu machen habe oder so. Das ist ja bei ganz vielen Projekten ist das ja einfach so, dass es ganz wichtig ist, dass du halt sagst, ey, scheiß auf euer Geld und dafür machen wir, was wir Bock haben.
Ja, ja.
Und deswegen, da war ich ja schon mal da. Es ist immer schwierig halt, dass du halt irgendwelche coolen Sachen machst, die so ein bisschen Subkultur sind, vielleicht auch was anderes und versuchst halt auch die Möglichkeit zu haben, da vielleicht auch für Leute, die kein Geld haben oder nur wenig Geld haben, wie auch junge Leute oft ja, die haben ja auch oft nicht viel Geld, dass du halt da irgendwo so einen Ort schaffst, wo du trotzdem hingehen kannst und kannst dann Spaß haben und vielleicht auch mal ein Konzert sehen oder ein DJ, der da auflegt oder irgendwas macht und wo du dich einfach treffen kannst und kannst dann auch mal für wenig Geld ein Bier trinken oder was Alkoholfreies, keine Ahnung, also oder einen Kaffee oder so. Ja, und die meisten müssen halt dann einfach, wenn sie irgendeine Location haben, vielleicht auch mehr Geld nehmen, weil das Geld kostet und musst irgendwie gucken, dass du kostendeckend bist. Also, keine Ahnung, also du musst musst deine eigenen Freiräume schaffen und das wird, glaube ich, mehr schwierig, wenn du kein Geld hast oder so.
Ja, das ist die große Zwickmühle auch, in der man sich da befindet, habe ich so das Gefühl halt eben.
Du brauchst coole Leute, die vielleicht Bock haben zu sagen, ich fördere das, weil ich habe Geld und ich brauche das Geld nicht alles.
Ja.
Und du brauchst Leute, die nicht nur sagen, wenn ich das aber bezahlen, dann will ich aber das auch haben oder so, ja. Und die vielleicht auch Leute, die einfach nur mal sagen, scheißegal, ich habe genug Geld oder ich habe genug Möglichkeiten oder ich habe irgendwelche die Sachen, nehmt es doch einfach. Und nicht dann irgendwie wieder fordern und sagen, wenn ich dir das übergebe, dann musst du mir aber das und das dafür machen.
Sondern
du musst auch mal Leute haben, die vielleicht mal so sagen, ja, scheiß drauf, ich kann es eh nicht mit ins Grab nehmen, keine Ahnung. Hier habt ihr meine Sachen, verwendet es einfach und er macht es einfach oder wenn ihr Bock habt, unterstütze ich euch dabei der Sache und ich habe Kohle und es ist egal, ja. Und aber jeder, der will halt einfach nur noch mehr Kohle haben, das ist das Problem. Das ist wieder bei Kapitalismuskritik, ja. Dass jeder, wenn er sagt, wenn ich dabei Geld investiere, dann möchte ich aber auch Geld rausziehen.
Und natürlich, dass wir uns halt auch in dieser Subkultur auch als Konkurrenten halt betrachten, in einer gewissen Weise. Das ist ja auch so ein Verdienst in ganz großen Anführungszeichen des Kapitalismus. Gerade kennt man ja auch unter Bands, dass es da ja auch so Bereiche gibt im Musikbusiness, wo sich dann irgendwie nicht der Dreck unter den Fingernägeln dann gegenseitig gegönnt wird, sondern wo dann schon irgendwie die kleinen Bands dann sich als Konkurrenten betrachten und versuchen auszustechen oder sonst irgendwas. Ja, es ist ein Elend.
Ja, aber gut, ich glaube, was halt rauskam jetzt ist, man braucht auf jeden Fall eine gute Portion Idealismus. Und an sich, sage ich jetzt mal, ist das Bananaboot ja schon auch bekannt dafür, dass es sich auch klar politisch positioniert. Ne? Also ich meine, bei dir im Laden gibt es ja jetzt auch nicht in alle politische Richtungen irgendwas so, man kann sich das raussuchen, sondern du hast ja schon auch eben deine klare Einstellung, die sich im Laden auch zeigt, ne?
Na klar, also das war auch schon immer so und ich kann mich auch dran erinnern, also ob das jetzt diese antikapitalistische Kritik war oder so, oder ob es Antifaschismus war, den wir im Laden hatten, irgendwie so, wo es darum ging, oder es ging ja auch um umweltpolitische Dinge schon damals, ja. Also es war, ich kann mich daran erinnern, dass da irgendwann mal jemand im Laden kam und gemeint, was habe ich denn damit zu tun, dass da in Afrika Leute sterben, ja, keine Ahnung, ja. Ja, das ist alles für mich, natürlich, ich bin politisch dadurch, dass ich halt, also es hat schon für mich damit angefangen, dass ich Secondhand-Klamotten und Secondhand-Sachen verkauft habe. Das sind Sachen, die andere Leute vielleicht wegwerfen oder weggeworfen hätten zum Teil, obwohl sie noch gut waren, dass wir die halt denen abgekauft haben, haben sie dann einfach wieder weiterverkauft oder so. Oder dass Leute die Sachen bei uns, ja, im Laden gehängt haben, haben sie dann verkauft oder so. Das war uns auch immer schon wichtig, dass wir nicht noch mehr Müll produzieren, dass wir ein bisschen nachhaltiger waren. Das war schon immer so. Also das war schon damals der Gedanke so ein bisschen dahinter, ja. Und dann war es ja eh so, dass wir auch immer politisch waren, mit Antifaschisten schon immer waren irgendwie so und schon immer gegen diese braune Brut gekämpft haben irgendwie und uns klar positioniert haben, und dass wir keinen Bock auf die ganzen Hazis hatten, auch die es halt hier mal mehr, mal weniger gab, und jetzt werden sie ja gerade wieder ein bisschen mehr, also irgendwie ist wieder total im Trend von den jungen Leuten, rechts zu sein, irgendwie so, und denkst, was ist mit euch los, seid ihr so gestört jetzt gerade, und wir haben schon immer uns klar positioniert und waren schon immer Antifaschisten bei uns. Alle, die beim Laden mitgearbeitet haben, waren ganz klar gegen Nazis und antirassistisch und so. Und wir haben immer auch T-Shirts, Buttons und irgendwelche Sachen bei uns im Laden gehabt. Und wenn es irgendwelche Demos gab, die bei uns irgendwo in der Gegend waren, haben wir dafür Aufrufe gestartet oder unterstützt auch so. Und haben es da schon immer schon mit engagiert. Also haben deswegen auch ab und zu mal Ärger bekommen, also uns wurde ein paar Mal die Scheibe eingeschlagen im Laden und sowas, okay, ja, und Schmierereien gab es am Laden öfters mal, und dann war natürlich auch so, dass wir halt, ich weiß nicht mehr genau, so einmal die Woche oder einmal im Monat hatten wir irgendjemand bei uns im Laden stehen, der mir genau geguckt hat, was wir denn da für Flyer rumliegen haben, was wir da für Flyer in so ein Ding haben, so. Und es war ja mir ganz klar, wenn Aschaffenburg jemand Kontakt haben wollte zu irgendwelche Antifa-Leute, sind sie erstmal bei uns im Laden gekommen und gemeint, hier, wir hätten gern Kontakte oder so. Mhm. Also, wir waren da immer ganz klar positioniert, ja.
Ja.
Und, also ich vor allem auch, ja, da muss man.
Also das war dann auch Polizei oder Staatsschutz oder Verfassungsschutz oder?
Naja. Wir haben ein paar Mal auch Plakate abgehängt bekommen, so bei uns im Laden. Da war die Polizei dann gesagt, hier, das Plakat ist verboten oder das Plakat, da fehlt das Fistep oder irgend sowas. Und wir haben auch Strafen bekommen für solche Sachen teilweise, dass wir halt Plakat im Laden aufgehängt hatten, wo dann irgendwas drauf gefehlt hat, wer der Veranstalter ist und sowas. Okay. Und ja,
also diese übliche Schikane, ja, ja, wo genau, dann ganz genau geguckt wird.
Das da wurde ganz man, genau, ja, geguckt, ja, ja. Und ich kann mich daran erinnern, da kam wirklich einmal jemand im Laden, hat unsere Flyer wieder geguckt, und einer Mitarbeiter damals hat dann den Typ fotografiert. Das fand er dann nicht so lustig. Er hat, ja, was machst denn du? Warum guckst du unsere Zeugs an? Warum soll man dich nicht fotografieren, wenn du hier bist? Ja, und so. Und ja, da war klar, dass es irgendein Bulle war, ja.
Ja.
Also es gab irgendwelche, kann mich, ja, zu den Zeiten, wo wir da so schwer aktiv waren, wo auch Plakate hatten und dessen jenes, haben die auch versucht, damals Kontakt mit uns aufzunehmen. Also das hat mich auch mal jemand vom Staatsschutz angequatscht, ob ich nicht ab und zu mal ein paar Infos rüberschieben kann, so ungefähr. Ja, so, und ja, weil sie halt wussten,
dass wir Kontakt hatten. Das heißt, du hättest eigentlich eine steile Karriere als V-Mann machen können.
Ja, und gut verdienen können.
Ja,
das stimmt allerdings.
Nein, ich hatte kein Interesse an diesem Job.
Da sind wir dann auch wieder beim Thema Idealismus.
Ja, ne? Das stimmt.
Der, genau. Der Scheiß auf den Job.
Der den schönen Aufstieg.
Naja, da muss ich noch dazu sagen, da gibt's ja auch diesen Ding. Wir hatten ja damals zur Fußball-WM 2006, wie in Deutschland die Fußball-WM war, haben wir T-Shirts gemacht, so Ländershirts. Und wir haben uns genau überlegt, was wir für Shirts machen und so. Und wir hatten uns damals dagegen entschieden, Deutschland-Shirts zu machen. Mhm. Also ich glaube, man hätte hunderte Deutschland-Shirts verkaufen können. Also es gab eine Anfrage auch so, und es gab halt auch die Möglichkeit, also wir hätten das machen können, aber wir hatten uns dagegen entschieden, auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben auch aus den ganzen Ländershirts, die wir gemacht haben, haben wir eher so Spaß-Shirts gemacht, irgendwie damals so, dass wir lustige Motive selber entwickelt haben und haben da irgendwelche Sachen draus gemacht.
Mhm.
Und ja, wir hätten da wahrscheinlich einen Haufen Geld verdienen können, wenn wir gewollt hätten. Also ich kann mich auch erinnern, dass es mal hier eine Anfrage gab von einem ortsansässigen Motorradclub, der gesagt hat, sie hätten gern Buttons, wo wir dann gesagt haben, nee, machen wir nicht. Mhm. Ja, und hätten wir Geld verdienen können, hätten wir einfach Kohle machen können, das war uns egal.
Ja.
Wir wollten es einfach nicht, weil wir gesagt haben, damit verraten wir uns, ja, das ist nicht mehr unsere, das sind nicht unsere Ideale, das ist nicht unser Ding so. Das war mir ganz wichtig auch, ja. So ein bisschen authentisch auch sein, so.
Ja.
Naja, wir hätten also oft mit vielen Sachen Geld verdienen können, wo wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Mhm. Haben wir keinen Bock drauf.
Steht man einfach nicht dahinter.
Oder? Ja, das wäre verlogen gewesen, so. Das wäre unehrlich, also sowas, ja.
Ja.
So. Wenn man skrupellos genug ist, dann läuft das besser.
Ja,
das kann,
klar.
Das kann man so rausarbeiten, ne?
Ich meine, das ist ja auch jetzt so bei den Buttons, wo wir selber machen und sowas, ja. Klar, ich könnte auch sagen, oh hey, der Button, der läuft ja besonders gut, den lass ich mal einfach in China produzieren, da kostet er mich nur so und so viel Geld, keine Ahnung. Mhm. Und dann kriege ich da halt 100 von diesen Buttons geschickt und die haben halt nichts gekostet quasi, weil sie aus China sind irgendwo. Aber ich will dann nicht irgendeinen Arbeiter in China da ausbeuten und der soll für nichts arbeiten und ich mache dann einen Haufen Geld damit. Mhm. Also Kapitalismus wieder sind so, ja. Das finde ich dann so ein bisschen komisch, sowas, ja. Dann gibt's ganz viele solche Sachen, ja. Auch jetzt mit Shirts oder so. Früher war es halt schwierig, vielleicht an so Fair Trade und fair gehandelte Sachen ranzukommen überhaupt und so. Das ist schon einfacher geworden mittlerweile, dass du sowas mal findest. Und die meisten Firmen haben es auch einfach in ihrem Programm oder so, in ihrem Angebot, was früher halt überhaupt nicht gab, ja. Das macht keiner mehr ohne sowas. Und deswegen haben wir uns auch entschieden dafür, dass wir halt versuchen, keine konventionellen Shirts mehr zu nehmen, um sie zu bedrucken, sondern dass wir halt dann sagen, wir brauchen irgendwas, wo da vielleicht auch Fairtrade ist, das da kann man eher dahinter stehen, ja. So.
Ja, klar.
Oder Bio oder irgendwas, ja.
Ja.
Da würde ich jetzt fast nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du hast ja auch so den Nachhaltigkeitsaspekt von Secondhand-Klamotten angesprochen. Und es ist ja, glaube ich, heute schon so ins gesellschaftliche Bewusstsein gesickert, sag ich mal, so langsam, diese Nachhaltigkeit und so weiter. Wie war das denn früher, also wo ihr damit angefangen habt? War das da ein neues Ding oder war das da auch schon so?
Naja, als ich Jugendlicher war es auf jeden Fall so, dass wir auch schon regelmäßig in irgendwelche Secondhand-Läden gegangen sind und haben uns da versucht, Sachen zu kaufen oder auf dem Flohmarkt zu kaufen und so. Und es gab Secondhand-Läden, die richtig cool waren, wo riesen Secondhand-Läden und riesen Dinger waren so.
Also hier in Aschaffenburg auch?
In Aschaffenburg gab es auch allgemein? So, gab es ein paar Secondhand-Läden, waren nicht viele. Aber es gab hier auch welche, aber wir sind immer nach Frankfurt und haben welche gekauft. Oder auch wenn du nach Amsterdam bist oder nach Berlin, da gab es ja so Secondhand-Läden, wo alles abgewogen wurde. Da hast du halt ganz viele Klamotten geholt und dann hat das Kilo halt so und so viel Geld gekostet. Und
das
so.
das kenne ich auch noch. Gibt's das noch?
Ich glaube, in Berlin haben sie das wieder gemacht, weil es halt total in ist, gerade wieder momentan. Sowas war. Ich habe aber jetzt noch keinen Laden gefunden, wo es jetzt so ist. Aber ich kann mich, zu meiner Jugend war das normal so Standardprogramm, dass du halt in die große Städte gefahren bist und dann gab es halt da irgendwelche Viertel, die ein bisschen urbaner waren, würde ich mal sagen. Und dann hast du da irgendwelche Secondhand-Läden gefunden, wo halt das Klamotten kaufen konntest. Und ich kann mich daran erinnern, also wir haben ja das ja dann auch gemacht, wir haben es schon ein paar Jahre dann gemacht, dass wir so Secondhand-Klamotten verkauft haben und es gab halt viele Sachen zu der Zeit, die da halt, ja, das war ja 90er, frühe 2000er, wo wir unseren Laden gemacht haben, wo wir dann Sachen so eingekauft haben. Und da war es dann irgendwann mal so, dass man im Flohmarkt einfach nicht mehr so viel Zeugs gefunden hat, so, dass es halt schwieriger wurde immer so. Weil du hattest ja in der Zeit, wo ich schon einkaufen gegangen bin, da waren einfach Sachen da, die waren aus den 60er, 70er Jahren. Das war ein bisschen verrückt, vielleicht bunt und schrill und verrücktes Zeugs einfach. Und was dann passiert ist, das kann ich noch dran erinnern, ist, dass dann auf einmal so Modeketten wie H&M und S. Oliver oder keine Ahnung, was da alles noch gab, wo so New Yorker und so, die hatten auf einmal Klamotten gehabt, die in einem Style waren, als wären es Secondhand-Klamotten. Mhm. Und am Ende hat das Zeugs alles auch nichts gekostet, so wie wenn du halt billig produziert in China und wie wenn du im Kick einkaufen gehst, dass du halt auf einmal für 10 Euro eine nagelneue Jeanshose kriegst, die aussieht, als wäre sie aus den 70er Jahren oder aus den 60er, keine Ahnung. Ja. Also das da ist auch irgendwie das Secondhand-Geschäft so ein bisschen eingebrochen. Das war mal zwischendurch nicht mehr in gewesen, kann ich erinnern. So. Und dann haben wir einfach im Laden zum Glück ja auch ein paar neue Sachen gehabt und auch Sachen, die nicht jeder hatte, da so dieses, ob das Band-Shirts waren oder irgend sowas, oder wir haben selber Shirts gemacht. die andere Leute einfach nicht hatten und das war das Fleisch, was uns auch ein bisschen gerettet hat, so insgesamt der Sache so.
Ja. Ja. Ja, ist aber ja auch spannend, wie dann irgendwie so ein Trend, nenne ich es jetzt mal, eben auch wirklich im Kapitalismus aufgegriffen und auch verwertet wird, ne? Und da dieser eigentliche Hintergedanke komplett entzogen wird.
Ja. Ja, also das war definitiv, also diese ganze Modeketten, auch für so Modeketten, die für junge Leute Klamotten gemacht haben, die haben lauter so Zeugs gemacht. Das war einfach im Style, als wäre das halt alt. Mhm. Und dabei war es gar nicht, also neu hergestellt von denen.
Ja, verrückt.
Ja. Ich kenne mich damit halt überhaupt nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das heute auch wieder so ein Ding ist.
Ja, also ich glaube, es gibt durchgängig immer wieder solche Dinge, dass du so Sachen bekommst, ja. Also wir haben ja früher, wie ich schon gesagt habe, mit diesen Lederjacken, wir haben mal so, ganz früher, kann ich mich erinnern, so Anfangszeit war ich auf Flohmarkt gefahren, habe so ein bisschen Klamotten gesucht, also oder Sachen gedacht, wo ich dachte, ja, das ist schön für den Laden so. Und da habe ich so alte Motorradlederjacken gefunden, die so aus den 60er, 70er Jahren, vielleicht auch 80er Jahren waren so. Und ich habe das irgendwann nichts mehr gefunden. Und ja, zack, hat das trotzdem auch irgend so ein Punkrock-Label, hat auch solche Jacken produzieren lassen, die genauso aussahen, als wären die alt, ja.
Ja.
Das, also du kannst halt alles irgendwo, wenn du Geld hast, produzieren lassen, so dass es aussieht, als wäre es das, was du willst, ja, so. Und dann, ja, kannst du da überall ein Business draus machen, ja, so.
Ah, da sind wir ja auch wieder bei diesem Subkulturthema im Endeffekt, ne? Also, dass man eben auch Sachen nicht wirklich gebraucht kauft oder auch, ne, der Subkultur entsprechend irgendwie zum Beispiel DIY-mäßig ja ganz viel auch da selbst gemacht hat, ob es jetzt selbst bleichen ist oder
selbst kaputt gemacht.
Selbst kaputt gemacht, selbst verleben.
Also, war bei mir immer normal, dass meine Hosen, die waren nicht irgendwie da reingeschnitten habe, die waren doch so kaputt gegangen manchmal so. Aber da fällt mir auch was Gutes dazu ein, so ich hatte mal bei so Glamrock 70er Jahren hatte ich mal so eine Sendung gesehen, so die, wie die ihr Mode gestylt haben, die haben, wo sie da angefangen haben, so ein bisschen sich verrückt zu stylen oder anzuziehen, so. Und dann hatte eine, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat erzählt, dass er halt von irgendwelche Schlittschuh-Leuten, die so bei so Wettbewerben mitgemacht haben und die haben so schrille Klamotten halt dafür, so also ihr Schlittschuh fahren, so, haben sie die Klamotten gekauft und haben die halt auf die Bühne dann angezogen. So. Und das war so ein bisschen das, wo so Glitzeranzüge und sowas, wo sie,
kann
das
ich
war
mir
genau,
sehr, sehr gut vorstellen,
genau so das Ding. Aber das war ja auch so, das war am Anfang war das so, dass die halt, ob das jetzt ja irgendeine verrückte Band war oder so, die halt gesagt hat, okay, im Flohmarkt wahrscheinlich auch irgendwo war oder irgendwo bei irgendeinem Haushaltslösung und hat sich wahrscheinlich so ein Ding mitgenommen, hat crazy angezogen und das ganze Zeugs konntest du dann auch irgendwann mal kaufen. Ja. Das war schon 60er, 70er Jahre dann so, ja, dass du auf einmal das kaufen konntest. Die haben halt die Idee gehabt, dass sie sowas einfach irgendwie gebraucht anziehen und dann haben die da draus halt einen Modetrend gemacht und dann wurde es von der Kleiderindustrie, wurde dann halt sowas produziert, dass es so ein bisschen aussah. Vielleicht haben sie dann nicht so komplette Overalls gemacht, sondern haben dann nur eine Hose gemacht oder nur ein Oberteil, das so geglitzert hat. Ja, aber das war in dem Style, was eigentlich von irgendwie so vom Schlittschuhfahren gekommen war oder so als irgendein Kram. Und genauso war es ja, man kann man ja weiterspinnen, wenn man guckt, diese ganze Punkrock-Sachen, die es dann so Anfang der 80er Jahre gab. Ich meine, damals war auch die ganze Punkrock-Szene. Also in den 70er, wo es angefangen hat, waren sie alle auch so drauf, dass sich auch irgendein Kram auf irgendwelche Flohmärkten wahrscheinlich gekauft haben oder in irgendwelche Schränke von den Großeltern gefunden haben. Dann haben sie, haben irgendwelche verrückte Leute angefangen, das auch stylisch zu verkaufen, dann irgendwie so ein Business draus zu machen. Das ist ja größte Kritik so Anfang der 80er Jahren, wo der Punkrock eigentlich auch schon angefangen hat, wo sie es ausverkauft haben, so, ja. Wenn du so Sex Pistols und so siehst,
ja,
so.
Ja, stimmt, ja.
Ich meine, da gibt's ganz viele Dinge. Da gab's natürlich dann eine Gegenbewegung auch im Punk auch so, ja. Aber das war damals auch schon so. Die haben immer, wenn da irgendwas zu entdecken war, 90er, ja, wenn ich überlege, 90er, Anfang 90er, wo diese Crunch-Ding losging, da haben die auch irgendwelche Bands, haben da irgendwie diese Holzfällerhemden entdeckt, ja. Und haben halt die wahrscheinlich auch irgendwo von irgendjemand gebraucht, gekauft wahrscheinlich und zack, hat irgendjemand da ein Business draus gemacht und hat dann Holzfällerhemden wieder neu verkauft. Ja, und das gibt's ja dauernd so Sachen. Und ja, ich glaube, das ist nicht aufzuhalten. Wenn da jemand mitkriegt, dass man Business machen kann, machen die Business mit irgendwas.
Ja, das stimmt schon, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie verhindert man das? Ja, werfe ich jetzt einfach mal so in diese Expertenrunde hier. Also wie verhindert man das, dass unsere Subkultur gefressen wird vom Kapitalismus?
Ich glaube, da kann man nichts machen. Also das habe ich, glaube ich, aufgegeben, dagegen zu kämpfen, glaube ich. Das ist auch so, das sind ja ganz viele Sachen, die da dranhängen. Man hat es ja auch mitbekommen, ich war so 90er, frühe 2000er, auch viel in Berlin unterwegs. Hat ja da auch mal einen Laden gehabt. Aber ich war viel in Berlin unterwegs und dann gab es halt echt noch so Viertel, wo fast alle Häuser einfach verfallen waren oder einfach runtergekommen waren. Und da haben sich halt einfach Künstler und irgendwelche Leute mit ihren Kneipen angesiedelt, weil sie wenig oder gar keine Miete zahlen mussten, irgendwelche Häuser besetzt haben. Mhm. Keine Ahnung, also da sind halt auch, so wie wir so diese Idee hatten, so ganz günstig da irgendwie hingekommen. Und wenn man die Viertel heute sieht, ja, so, das ist alles halt alles saniert, das ist alles, die Mieten sind von 200 Euro auf 1000 Euro gestiegen und so Sachen, das ist ja schon krass, was da so passiert ist und so. Und das war ja auch so, dass da viele Künstler da waren, die einfach kein Geld hatten und dann ziehen da Leute hin, die das total cool finden und dann wird das Viertel total aufgewertet und zack hast du, ich sagte, Kapitalismus da angekommen, ja. So, es war cool, dass ein Künstler da so von der Hand in den Mund gelebt hat, jahrelang. Aber vielleicht ist er mittlerweile auch jemand, der damals seine Kunst gemacht hat und jetzt teuer verkauft. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ja. Oder dass da andere Kunstgalerien jetzt hingezogen sind und dann ihre Kunst teuer verkaufen.
Ja, tatsächlich ja oft, dass die Leute, die eigentlich der Grund dafür waren, dass so Viertel hip geworden sind, dann im Endeffekt dort gar nicht mehr leben können, weil sie sich nicht mehr leisten können, ne? Und da weggedrängt werden im Endeffekt, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es auch sehr schwierig. Ich glaube, es lässt sich auch wirklich fast nicht vermeiden irgendwie, weil der Kapitalismus halt schon immer Möglichkeiten findet, auch wirklich das Unmöglichste, was man denkt, das geht jetzt nicht zu verwerten, doch geht's dann irgendwie doch.
Ja, ja.
Also ich denke da wirklich auch ganz viel an so klassisch H&M, die ja irgendwie, ob es jetzt Feminismus ist, irgendwie dann halt T-Shirts haben, auf denen jetzt so feministische Sprüche sind, die, meine ich, tatsächlich auch Sex-Pistol-T-Shirts und sowas verkauft hatten schon. Oder an sich so auf Punk gemachte Klamotten, ne, mit halt, ja klar, löchrige Jeans, auch gebleichte Sachen oder auch mit so, wie heißt diese Klammern?
Sicherheitsnadeln?
Ja, danke, mit den Sicherheitsnadeln und so. Also, da, ja.
Kann man vielleicht mal eine kleine Anekdote erzählen?
Sicherheitsnadeln.
Ich bin jetzt auch gespannt.
Fällt mir jetzt gerade ein, und so ein Podcast, der muss ja auch so ein bisschen verrückte Anekdoten irgendwie haben. Zeit, wo wir noch viel auf Demonstrationen gefahren sind, sind wir mal von einem klassischen Antifa, dem so mit schwarzem Windbreaker und schicken Adidas-Schuhen und schicker schwarzen Kappe angesprochen worden.
Der hatte die Grundausstattung quasi bei H&M
sich besorgt. Wahrscheinlich bei
Antifa-Grundausstattung.
Wahrscheinlich bei H&M besorgt, aber irgendwas ist dann schiefgegangen.
Hört sich an wie ein Zivi-Bulle damals, der unbedingt Antifa sein wollte von heute auf morgen. So.
Ja, schon. Ja,
irgendwas ist ihm dann aufgerissen oder so an seiner Jacke, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam der dann zu uns und hat uns gesagt, ey, habt ihr mal eine Sicherheitsnadel für mich? Und er war dann vollkommen irritiert, dass keiner von uns Punkern irgendwo eine Sicherheitsnadel hatte.
Ja,
und hat dann uns richtig gedrängt, hat dann gemeint, ey, ihr haltet doch damit eure Klamotten zusammen. Irgendjemand muss doch von euch eine Sicherheitsnadel haben.
Schlechte Punks auf jeden Fall, ja, ja. Das war schon, da war die schon nicht mehr richtig real, würde ich sagen.
Dann zu wenig bei H&M gekauft wahrscheinlich.
Vielleicht auch das, ja. Ja, aber wo wir schon so bei persönlichen Anekdoten sind, ich glaube, Hannes, du wolltest auch noch was dazu erzählen, wie deine Begegnung mit dem Bananaboot eigentlich war, weil ich glaube, du hattest noch mal mehr Berührungspunkte. Ich kenne das Bananaboot irgendwie von, ja, ich nenne es jetzt mal früher, wie man das Bananaboot halt kannte. Also ich war da, glaube ich, vielleicht einmal oder so in dem Laden, aber man wusste halt, das Bananaboot, das gibt's, und vor allem irgendwie mit den Buttons. Ich glaube, auf dem Comms hattest du als auch einen Stand gehabt, wo man halt alles mal drüber ist. Aber wie gesagt, wir kannten uns da noch gar nicht. Von daher war da irgendwie, ja, das für mich auch erstmal gar nicht so durchschaubar und war halt einfach so ein Laden oder ein Stand auf dem Kommt dann. Und ich glaube, Hannes, du hattest zumindest schon mal noch ein bisschen mehr Kontakt als ich.
Das heißt, jetzt muss ich hier die ganzen Anekdoten auf einmal erzählen. Also ich glaube, das erste Mal im Bananaboot war tatsächlich mein Ausflug dahin mit einem Freund zusammen. Und da habe ich meine ersten Antifa-Aufkleber gekauft. Die hattet ihr, glaube ich, in so kleinen Zip-Beutelchen, so schwarz-weiße.
Ja. Beutelchen zusammengepackt.
Ja, also ist der Völler quasi schuld dran.
Wahrscheinlich.
Was aus dir geworden ist.
Wahrscheinlich auch. Nee, aber also das war, glaube ich, so einer meiner ersten Ausflüge dahin. Und damals gab es noch das Pogo-Rausch-Bier. Da musste ich neulich dran denken.
Ja, das war jemand aus München. Das war auch irgend so ein alter Punkrock-Legende, der da so Bier herstellen lassen hat damals.
Ja.
Okay, ich habe da irgendwie Kontakt durch eine Freundin bekommen. Und der Typ hat das selber ausgeliefert, der hat das direkt zu uns gebracht. Ich habe den angerufen damals, war total unkompliziert, und dann ist er mit seinem Lieferwagen vorbeigefahren, hat mir da auf 50 Kisten Bier gebracht, oder so, keine Ahnung, für ein Party. Ich habe sogar noch Kisten, so 2 oder 3 Kisten davon habe ich noch.
Ja,
also auch, nicht mehr, ist schon leer getrunken, aber okay. Aber diese Kisten, weil die waren auch schön gestylt, so kann man am Schaufenster und so.
Ja, geil.
Und ich habe irgendwann, das muss ich auch mal dazu sagen, war ich mal auf so einer Punker-Seite, wo es so Bilder gab mit von Punker irgendwie, was ich weiß nicht mehr, ob es bei Insta war oder bei Facebook, war ich auf so einer Seite, und dann gab es Bilder von alten Punker aus 80er Jahren, und da war dieser Typ, der uns das Bier gebracht hat, war da so von so Punker in München, war er da mit dabei drauf gewesen.
Geil.
Aber ich weiß seinen Namen gar nicht
sehr
mehr.
Sehr gut.
Ja, die kann man ja nachgucken.
Die Szene ist ja relativ überschaubar, also
ja.
Das ist ja was, wenn man da ein bisschen aktiv ist, jetzt egal, ob man bandmäßig unterwegs ist oder ob man für die Bands Merchandise macht oder irgendwie einen Laden betreibt oder Konzerte veranstaltet, irgendwas, dann kennt man eigentlich fast jeden. So, also irgendwo läuft man sich dann doch wieder über den Weg. So.
Also es war eigentlich ganz cool damals, der war 2-3 Mal war der da, hat Sachen gebracht und der abgeholt und so, und der ist immer... Dann so hat er so eine Tour gemacht, der ist aus München gekommen, dann hat er halt irgendwelche andere Läden noch irgendwo abgeklappert, denen er auch Bier gebracht hat, irgendwie so, und wann er vorbeikommt, so. War ein ganz lustiger Typ, aber ich weiß nicht mehr seinen Namen.
Ja. Ja, ich glaube, die hatten auch solche Bierkästen, die mit Stencils, glaube ich, besprüht waren. Da war, glaube ich, jeder Kasten handbesprüht.
Ich weiß, immer genau, muss man nachgucken. Ich habe im Keller, habe ich noch irgendwo 2 Kisten rumstehen, weiß ich.
Die sollte man ganz dringend immer zurückgeben, glaube ich, weil die so,
ja,
die
hatten
so
ganz
voll gestaltet waren. Wahrscheinlich gibt's das nicht mehr wegen dir.
Ja, es ist ja auch so, ich habe zwischendurch mal so ein bisschen mit Premium-Cola zusammengearbeitet und so, und da hatte ich ein bisschen mehr Einblicke in diese ganze Getränkeindustrie und so, und da ist ja schon so, dass das, glaube, einer großen Probleme ist auch echt immer dieses Leergut-Problem, wo sie da hatten und so, und wenn du so ein Ding hast, dann musst du einen Haufen Geld erstmal in Leergut stecken, dass du irgendwie, dass du Kisten hast und Zeug so.
Ja.
Und du brauchst halt, ja, keine Ahnung, wenn du 100 Kisten verkaufst, brauchst du, glaube ich, 300 Kisten Leergut oder so insgesamt, dass du halt immer zum Austauschen neu abfüllen und so hast. Das ist ein bisschen kompliziert, deswegen wollten die auch immer das selber abholen, wollten das auch unbedingt wieder zurückhaben, das ganze Zeugs, ja.
Ja, ist ja verständlich.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, aber die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, na, kommt jetzt total gezwungen, aber das muss jetzt einfach mal raus. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe. Und zwar, das müsste so Anfangszeit meiner Politisierung gewesen sein, also wahrscheinlich so 18 Jahre her oder so. Da standen auf einmal nachts bei mir vor der Tür Polizisten. Meine Eltern waren zum Glück nicht da. Und dann haben die mich dann ausgefragt übers Bananaboot und über 2 junge Leute, die irgendwie verschwunden sind.
Oh, das hört sich jetzt schon fast nach True Crime an.
Gut, komm, jetzt neue True Crime Folge. Ich habe gar nicht gewusst, dass Bananaboot so verzackt ist, also mit drinsteckt. Haben wir damals Leute verschwinden lassen. Haben die bei uns irgendwelche Fässer gefunden mit Salzsäure oder irgendwas? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was.
Menschenhandel wird jetzt aufgedeckt.
Menschenhandel, ich weiß nicht genau.
Was
wurde uns denn vorgeworfen?
Das hatte ich damals dann auch gedacht, aber es hat sich dann rauskristallisiert. Es gab wohl eine Party oder ein Konzert im Bananaboot, Und von dem aus sind zwei damalig Bekannte von mir verschwunden. Im Endeffekt.
Ach so, war jetzt gar nicht so dramatisch. Das hätte mich schon gewundert, dass es keine Hausdurchsuchung gab oder sowas, ja. Oder Ladendurchsuchung. Da hätten sowas zu tun gehabt.
Und das war so der letzte bekannte Aufenthaltsort der Aber Eltern gewesen. Und dann gab es eine Verwechslung durch irgendwelche Spitznamen. Und am Ende war ich dann einer derjenigen, bei dem diese Leute dann Unterschlupf gefunden haben könnten, was natürlich nicht so war. Die hatten einfach nur keinen Bock, nach Hause zu gehen. Die waren wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem offenen Raum von der Bank, nehme ich an, nachdem die zu meinem damaligen Freundeskreis gehört haben.
Ja, da hätten sie als erstes suchen sollen, ehrlich gesagt.
Aber das finde ich auch, ist auch auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte insofern, also erstmal finde ich sehr lustig, so dass man da dann, ich habe damals in Miltenberg gewohnt, dass man dann im fernen Miltenberg mit dem Bananaboot dann konfrontiert wird auf einmal mitten in der Nacht. Und zum anderen finde ich das auch interessant, dass das für mich damals auch in einer gewissen Weise auch weit weg war durch diese Miltenberg-Aschaffenburg Anreise, sage ich mal. Da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht und finde ich eigentlich tatsächlich auch schade, dass ich da erst so spät quasi mit ins Boot gekommen bin, weil ja, es ist einfach ein schönes Projekt.
Ja, also finde ich ja ganz gut, diese Story, und ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn noch mehr Leute solche Stories haben, ja, irgendwie Geschichten vom Bananaboot. Es gibt ja die legendäre Abschiedsparty, und von der erzählen jetzt immer noch ganz viele Leute immer, dass es so, da haben mehrere Bands im Laden gespielt, DJs und irgendwelche Aktionen, da war richtig viel los gewesen damals. Abschlussparty, kann ja sein, dass es da genau da war.
Ja, das wäre meine Frage gewesen, ja. Was war das denn für eine Party, nach der du,
und das war ja richtig quasi, krasse, große Party mit ganz vielen Punkern und alles drum dran. Also war coole Party auf jeden Fall. Und wäre cool eigentlich, wenn da Leute so Stories haben, wenn sie mal von berichten können.
Ja, so. Ja, man könnte ja die beiden mal einladen und fragen, wer sie denn jetzt tatsächlich dazu getrieben hat, von zu Hause auszureisen.
Du weißt noch, wer es war, ja?
Ich weiß das, ja.
Ja, du weißt es. Also ich weiß ja nicht. Ich höre ja das erste Mal davon heute so, ja. Und
habe ich mir extra aufgespart.
Ja, super, gut. Naja, es gibt bestimmt noch mehr Stories aus dem, diese legendäre Abschiedsparty wird immer wieder erwähnt von vielen Leuten, also die sagen, oh, damals die Abschiedsparty, das war cool, hätte man öfters machen müssen, so, da war immer gut was los, ja. Und da gibt's sogar noch ein Video irgendwo bei YouTube oder so, wenn man sucht Bananaboot und Abschiedsparty oder so, und da gibt's, sieht man noch Bands, die spielen und irgendwelche verrückte Sachen so ein bisschen. Also nur kurzes Video, aber.
Weißt du noch, was da für Bands gespielt?
Nee, ich weiß nur, eine Band aus Darmstadt hat gespielt, die waren Freunde von mir gewesen, aber ich komme nicht mehr auf den Namen, wie sie heißen. Irgendwas mit Rock'n'Roller, irgendwas oder so, ich weiß nur.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, die waren cool, waren eine sehr geile Band und Freunde haben noch gespielt, haben mindestens drei Bands haben auf jeden Fall gespielt. Mhm. Das war eigentlich ganz cool. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Finden wir bestimmt online. Also die, müssen wir nachgucken. Ich weiß, dass es das Video gibt und da steht, glaube ich, der Name dabei von einer Band.
Okay. Ja. Warum war das ein Abschiedskonzert? War das dann?
Hab Laden zugemacht. Das war eigentlich so, dass ich danach nichts mehr machen wollte und jetzt bin ich wieder da, ja. Ich hatte keinen Bock mehr gehabt. Ich wollte ja abverkaufen, hat schon erzählt. Ich wollte eigentlich mit dem Ding abschließen, damals.
Das war dieser Zeitpunkt.
Ja, quasi. Das war mal alles ein bisschen zu viel. Es war so viele Sachen zu machen. Das war mal einfach alles zu viel. Es war ja so, ich habe ja schon gesagt, dass wenn man so einen Laden macht, dann ist es manchmal so, da läuft's mal gut und dann hat man ganz gute Einnahmen und dann ist wieder mal so, dass halt Scheiße läuft und dann muss man wieder im nächsten Monat, wenn man gut Geld gemacht hat oder gut Geld Umsätze gemacht hat, das Geld vom Vormonat wieder zahlen irgendwie so und immer von einem Ding ins andere, das nervt irgendwann mal alles, ja, so. Und ich habe ganz viele Partys oder irgendwelche andere Aktionen gemacht. Ich hatte mal ein Fußballturnier veranstaltet, ja. Und dann machst du da so ein Konzert und sowas. Und wenn du da so ein bisschen Einnahme hattest, dann konntest du das Geld nehmen und konntest halt gerade wieder investieren für die nächste Aktion, die du gemacht hast. So, ja, aber dass du halt damit reich wurdest, ging nicht, ja. Hätte man anders arbeiten müssen. Ja, klar, ich hätte auch, keine Ahnung, so eine Veranstaltung machen können, anstatt gegen Spender das Bier sagen müssen, 3,50 Euro das Bier oder so, und dann hätte ich vielleicht einen Haufen Geld verdient, ja. Hätte vielleicht am Ende ein Teil Bier weniger verkauft, aber dafür mehr Geld gemacht, ja. Keine Ahnung, also ich, ganz viele Sachen, also ich hätte ganz viele miese Geschäfte machen können schon, wo ich, wie schon gesagt hatte, und ja, aber das wollte ich halt nicht, ja. Hatte ich keinen Bock drauf gehabt, so, ja.
Ja. Ich meine, hast ja auch vorhin schon gesagt, dass dir auch grundsätzlich ja wichtig ist, dass auch Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben, trotzdem so teilhaben können, ne?
Ja.
Egal, ob es jetzt am Zusammensein ist oder auch an, sich Sachen auch dort kaufen zu können.
Ja, wenn wir jetzt so im Garten irgendwie was machen, dann, wenn sind Getränke da und wenn jetzt jemand mehr Geld hat kann jemand was ausgeben, ist das toll. Oder wenn jemand mal kein Geld hat, kriegt er halt trotzdem was zu trinken oder so. Das wäre egal, ja.
Ja, ja.
Also es geht ja nicht darum, einen Haufen Geld damit zu machen, ja. So irgendwie. Mehr cool, wenn ein bisschen was übrig bleibt, aber naja.
Aber apropos miese Geschäfte, also miese Geschäfte machst du ja jetzt, weil du bringst ja, nachdem das ja hier eine einzige Werbesendung ist, kann man das auch sagen, du machst ja jetzt auch Soli-Buttons für uns zum Beispiel.
Ja. Ne?
Das ist auch, das ist glaube ich so eine dieser Kleinigkeiten, die einfach bei euch ganz unproblematisch funktionieren.
Ja, das, ich meine, das habe ich auch schon immer so gemacht und so, wenn jemand, ich habe das unterstützt, also es kommen immer mal Leute an und sagen, ey, wir machen da Konzert, wir machen das und jenes und meinst du, du kannst ein bisschen Kohle dazugeben, dass wir das und das machen können, dann muss ich halt oft mal sagen, tut mir leid, das geht einfach nicht, ich habe keine Kohle, um das zu machen, ja, aber wenn ich jetzt so die Möglichkeit habe, dann so Buttons machen, dann stecke ich halt auch viel Zeit und vielleicht auch Arbeit rein und unterstütze das dann trotzdem immer mit so Sachen dann sowas, ja.
Ja. Oder du warst doch tatsächlich auch schon mit so einem kleinen Stand im Endeffekt außerhalb vom Bananaboot, wo du dann vor Ort auch so T-Shirts gedruckt hast.
Ja, haben wir auch schon gemacht. Das sind halt, wir haben ja ganz viele so Sachen früher selber gemacht und ich habe noch ganz viele solche Dinge übrig und so. Und was heißt übrig? Also das ist jetzt nicht so, dass ich das wegwerfen will oder wegtue oder so, sondern das ist einfach, das kann man ja immer noch weiter verwerten. Und das ist eigentlich so ganz viel Zeugs, wo ich schon irgendwie noch hab. Und ich will das auch weiterverarbeiten und will das ja nicht, ist ja für mich kein Müll oder so, sondern das ist einfach was, mit dem ich noch arbeiten kann. Das ist ja auch das, was ich schon gesagt habe. Ich habe so viele Sachen noch, mit denen ich einfach arbeiten kann.
Ja, ja.
Ohne dass ich da irgendwie groß was machen muss eigentlich so. Und also Sachen sind da, aber ich schaff's nicht, alles zu machen. Und es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Also wir haben ja früher, wie gesagt, auch T-Shirts selber gemacht und wir haben bestimmt 200-300 Motive irgendwie auf dem Rechner, wo wir dann selber auch Sachen plotten können oder so, so herstellen können und können T-Shirts drucken. Nur das macht halt alles Arbeit, das ist halt alles ein Haufen Kram.
Ja.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mittlerweile so um die 2000, 3000 verschiedene Buttonmotive zum Beispiel auch haben.
Ja, wow, Wahnsinn.
Ja, wo wir selber machen können.
Ja.
Also wir machen, sagen wir mal, ein Drittel davon machen wir gar nicht mehr. Das ist schon zu alt oder wollen wir gar nicht mehr machen so. Aber es gibt ganz viele neue Sachen, die wir machen und das ist ja noch unendlich, was man da so machen kann, was man da so Möglichkeiten hat. Und das machen wir halt selber, das Zeug so.
Und wenn ich jetzt irgendwie eine richtig coole Idee habe für ein Button-Motiv, was es nirgends gibt oder ich sogar selbst erstellt habe, kann ich damit zu dir kommen?
Klar, weil
du machst mir Buttons.
Also wichtig ist halt, dass wir die Größen haben, dass es halt umsetzbar ist und dass das machbar ist und dann können wir das machen. Ja, das
wäre geil.
Wir gucken uns halt an und sagen, ja, kein Problem, machen wir.
Cool.
Können wir Buttons machen.
Ja. Cool.
Ja. T-Shirt ja eigentlich auch kein Problem. Haben wir noch einen kleinen Siebdrucker-Spezialagent?
Spezialagent, ja, ich lieb's.
Naja, also ich glaube, T-Shirt-Sachen können wir auch machen ohne Ende. Und Große Auflagen, kleine Auflagen, alles Mögliche. Alles möglich bei uns normalerweise.
Das heißt, da im Zweifel einfach mal auf dich zukommen, ja, und dann kann man mit dir bequatschen, wie und was möglich
vielleicht
wäre.
Vielleicht funktioniert es nicht von heute auf morgen so, dass wir das halt innerhalb von 3 Tagen hinbekommen. Mhm. Aktuell, aber machbar ist alles eigentlich bei uns so. Mhm. Ja.
Ja, cool. Dann weiß ich gar nicht, ob es irgendwie noch was Wichtiges zu erzählen, zu erwähnen geben würde.
Ja, also ich kann ja noch mal ganz kurz, weil wir es vorhin schon mal davon hatten. Also Pläne sind bei uns jetzt aktuell, dass wir versuchen, samstags immer was im Laden zu machen so. Mhm. Und dass wir halt gerne auch offen sind für Leute, die kommen und sagen, die hätten da eine gute Idee. Mhm. Wie sieht's denn aus? Habt ihr Bock auf das und das? Und da bin ich auch bereit, dass wir sagen, okay, wir machen was Schönes im Garten, irgendwie was.
Ja.
Der Garten soll ja, wie gesagt, auch so ein Treffpunkt sein und vielleicht kann ja jemand da irgendwas veranstalten oder irgendwas machen. Also, ob es eine Malwerkstatt ist oder irgendein Spielenachmittag, keine Ahnung, keine Ahnung. Also, soll ja auf jeden Fall Kaffee mittags geben, so bei uns im Garten, wer Bock hat, gegen Spende irgendwie so. Und vielleicht auch mit DJ, vielleicht hat jemand Bock, da ab und zu mal aufzulegen, dass man da ein bisschen Musik hat im Garten, so irgendwie was.
Ja.
Also, das ist eine Sache, das mit dem Garten samstags gerne immer so. Und natürlich, wenn jemand andere Ideen hat, T-Shirts machen möchte und vielleicht selber auch Ideen hat für irgendwelche Buttons oder irgendeinen Kram. Wir können auch viel mehr Zeugs noch machen, aber vielleicht einfach mal ansprechen und mal gucken, drüber reden. Und vielleicht hat auch jemand Bock, ein bisschen mitzuarbeiten im Laden. Ich bin da auch bereit, andere Leute mitmachen zu lassen, irgendwie so.
Mhm, ja.
Also ich schaff's nicht mehr, jeden Tag im Laden zu sein. Ich kann auch nicht fulltime das machen. Ich habe noch einen anderen Job und dann, wenn jemand Bock hat, da ein bisschen was zu machen oder langweilt sich, kann gerne vorbeikommen und mit neuen Ideen auch.
Mhm.
Dann kann man da was umsetzen.
Ja, cool.
Ja, ich kann aus eigener Erfahrung eben sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt, vorbeizukommen, mitzumachen. Also schon eine lustige Truppe beisammen, würde ich sagen.
Mhm. Ja, und man kann da schon auch viel selbst verwirklichen, ne?
Es ist
im DIY-Gedanken.
Jawohl, es ist einfach ein wichtiger Freiraum in den Zeiten.
Es ist so ein bisschen chaotisch da bei mir, aber es ist ein geordnetes Chaos irgendwie so. Also man findet alles, man weiß schon auch alles so.
Ja.
Ist auch, es muss eigentlich noch viel aufgeräumt werden, umgebaut werden, muss eigentlich ein bisschen erweitert werden. Da könnten wir Leute brauchen, die ein bisschen was helfen. Wir würden gerne im Garten ja das alles ein bisschen schöner gestalten. Da wäre es halt cool, wenn wir vielleicht auch ein bisschen noch Sachen dafür haben, Gartenmöbel, vielleicht kriegen die irgendwo noch herkommen, irgendwo vielleicht ein paar alte Paletten, die wir einbauen können, umbauen können.
Noch mehr Paletten, du spinnst.
Ja, ja, du musst erstmal, du weißt sehen, die wir da haben, die reichen nicht für das, was ich vorhabe.
Also wer Gartenmöbel und Paletten übrig hat, auch gerne melden.
Das ist ein Aufruf.
Und Bretter und so. Und gerne auch wir Resten an Brennholz, dass wir ein bisschen die Feuertonne anschmeißen können. Da gibt's ganz viele Sachen, die wir brauchen.
Also einmal alles zum Völler.
Sehr, sehr gut, da müssen wir am Ende dann gar nichts mehr machen. Dann.
Ja, genau. Ja.
Nein. Ich glaube, das sind eigentlich schöne Abschlussworte, würde ich sagen.
Ja. Kommt mal vorbei.
Ja, genau. Wir sehen uns im Bananaboot,
ja,
würde ich sagen.
Mal. Ja. Und wie gesagt, das ist geplant, müssen wir ganz viel zu machen. Wer Bock hat, selber was zu machen, kann auch vorbeikommen. Oder wer Bock hat, an einem Workshop teilzunehmen, vielleicht gibt es auch irgendwie Fahrradwerkstatt oder irgendwas, keine Ahnung, die man anbieten kann. Gerne vorbeikommen und den nächsten Kaffee trinken bei uns im Garten.
Ja, hört sich doch super an.
Okay, sehen wir uns, würde ich
ja
sagen.
Bis dann, ne?
Ja, auf jeden
Fall. Tschüss.
Tschüss.
Keine Atempause ist der Podcast von Fundstücke, dem virtuellen Archiv zur Sozialgeschichte in der Region Aschaffenburg-Miltenberg. Alle Informationen und regelmäßige Updates findet ihr auf fundstücke.info. Musik von Nick Panic, 620 unter der Pixabay-Lizenz.